Hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 unserer Studio Ghibli-Reihe, so nennen wir das, glaube ich. Mein Name ist der Julian und ich werde wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas.
Hallo.
Und vielleicht die Leute, die unseren Podcast hören, hören es bei mir ein bisschen schon. Ich bin leicht angeschlagen. Es tut mir ein bisschen leid, aber das wird schon die Folge. Lukas. Wir sind jetzt langsam so weit, dass wir diese ganzen komischen Filme, die vor Studio Ghibli waren und so weiter, abgeschlossen haben. Fast, da kommen wir ja noch gleich drauf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass natürlich viele Leute, die Ghibli-Fans sind oder halt unseren Podcast hören wollen, um zu wissen, was wir über Studio Ghibli-Sachen sagen, dass diese Leute auch erst vielleicht in dieser Folge einsteigen, weil sie die vorigen Sachen natürlich nicht gesehen haben und an sich denken, ja, okay, was will ich mir jetzt da anhören von einem Film, wo ich den nicht gesehen habe. Darum habe ich mal gesagt, und ich hoffe, dass du mir da zustimmst, Lukas, dass wir vielleicht dann jetzt den Leuten, die mit dieser Folge einsteigen, so kurz sagen können, was denn unsere Ghibli-Erfahrungen bis jetzt waren, also welche Filme wir eigentlich bis jetzt nur gesehen haben.
Klar, natürlich.
Wer ist dafür?
Sehr gerne.
Okay. Soll ich anfangen oder du? Ich weiß nicht, was schneller geht.
Du bist schon am Reden. Fang ruhig an.
Okay, also, ich muss nämlich da nochmal kurz durchgehen. Aber die Sachen, die ich auf jeden Fall sagen würde, die ich auch wissentlich komplett gesehen habe, sind einmal Prinzessin Mononoke, was, glaube ich, dann bis jetzt auch so mein Lieblings-Ghibli-Film war, bevor ich jetzt vielleicht auch was anderes gesehen habe. Dann die letzten Glühwürmchen habe ich gesehen. Theoretisch, ich weiß nicht, ob wir die rote Schildkröte da später dazu nehmen würden, die habe ich theoretisch auch gesehen. Und Chihiros Reise ins Zauberland habe ich sogar damals im Kino als kleiner Bub, sage ich mal, gesehen. Und Rest habe ich höchstens vielleicht mal so ein paar Szenen oder Fernsehen durchgesäppt, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sie gesehen habe. Das heißt, das sind, glaube ich, meine einzigen Filme.
Das ist aber gar nicht so viel tatsächlich. Du hast schon erwähnt, Prinzessin Mononoke ist natürlich auch bei mir ein sehr angesehener Film. Ich mochte den auch echt gerne. In eine ähnliche Kerbe schlägt tatsächlich Das Schloss im Himmel, was wir ja heute tatsächlich schon besprechen werden. Da freue ich mich auch besonders drauf. Sowas wie Nausicaa habe ich mal reingeschaut gehabt, aber nicht so weit geschaut. Ansonsten von Miyazaki habe ich, glaube ich, so gut wie alles gesehen. Das wandelnde Schloss ist sowas, was da so ein bisschen rausfällt. Von Takahata habe ich tatsächlich fast nichts gesehen. Oder vielleicht sogar überhaupt nichts, bevor wir angefangen haben, hier drüber zu reden. Und jetzt habe ich natürlich da auch schon ein bisschen was reingeschaut. Also vor Ghibli war auch so die Periode, wo ich nichts gesehen habe. Die letzten Glühwürmchen habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, da freue ich mich auch schon besonders drauf. Insgesamt halt diese ganze, wenn es um Ghibli geht, habe ich die ganze Miyazaki-Route gemacht, aber die Takahata-Route noch überhaupt nicht.
Der arme Takahata, wie oft auch immer
Ich habe aber in den letzten zwei Folgen eine ganz besondere Wertschätzung für den Mann entwickelt, weil ich seinen Stil auch echt sehr mag. Und wir werden davon, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr sehen.
Ja, ich glaube, als es um den Sonnenkönig ging, oder nee, das war Sonnenkönig, sag ich schon, Sonnenprinz, ist ja noch ein Prinz gewesen.
Ja, Horus.
Ich glaube, das war aber sogar vorher, habe ich mal erwähnt, es ging ja einmal um diesen Animator, der letztes Jahr oder dieses Jahr gestorben ist, der ja als deren Mentor gilt. Und wo dann auch öfters mein Artikel halt nur Mentor von Miyazaki drin war. Und ich dachte mir einfach, ey,
das tut mir richtig leid.
Takahata ist doch sogar schon tot, da könnte ihn doch jetzt, wenn schon jetzt ehren oder so.
Das tut mir auch richtig leid, weil ich glaube, ich habe das im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass ich eine ganze Zeit lang überhaupt nicht so viel Anime geschaut habe und erst 2015 wieder richtig eingestiegen bin. Und auch da erstmal sehr, sehr casual war. Und deswegen ist halt auch so diese öffentliche Wahrnehmung, okay, Ghibli ist nur Miyazaki, war bei mir halt auch echt tief drin. Und ich bin auch echt froh, dass ich das mittlerweile geändert habe.
Ja, ich muss auch sagen, so von der Außensicht her war auch so ein bisschen, dass gerade Die Miyazaki-Sachen, die ich so im Kopf habe, sind halt auch die, die eher so ein bisschen fantasielästiger sind. Weil wenn ich jetzt Takahata, wusste ich ja, dass einmal halt natürlich Letzten Glühwürmchen, aber auch, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der 2013er Hime, Kaguya Hime. Und die zwei Sachen, wo ich auch schon, ich weiß, wusste dann zum Dezember auch nicht, was andere Sachen er noch gemacht hat, aber die hätten für mich auch schon gesagt, das würde wahrscheinlich mich eher interessieren. Und man sieht ja auch, wenn ich Mononoke sage, dass mein Lieblingsfilm so ist, ist ja auch so ein bisschen nochmal, ich will nicht sagen erwachsener, aber so ein bisschen in die dunklere Richtung. Darum
Ja,
war ich mir manchmal ein bisschen
das auf jeden
unsicher
Fall.
bei Miyazaki, aber wir haben jetzt zumindest auch schon gesehen, dass Lupin mir sehr gut gefallen hatte. Und heute haben
Oh
wir,
ja, Dupin war sehr, sehr gut.
ja, und heute haben wir zwei Miyazaki-Filme.
Um ganz kurz den Teil noch
Natürlich.
abzuschließen, wegen den beiden Meistern von Studio Ghibli. Das hatte ich vor der ersten Ghibli-Episode so ein bisschen aufgeschnappt. Ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Auf jeden Fall finde ich, das trifft es eigentlich sehr gut. Miyazaki hat die sehr menschlichen, sehr normalen Geschichten in einer sehr fantastischen Welt. Und Takahata macht eher die fantastischen Geschichten in einer sehr menschlichen, normalen Welt. Und ich finde, bisher trifft es das ganz gut.
Ja, und dann gibt es die Situation, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja der Takahata-Film, man guckt nach und was, ist noch ein dritter Regisseur gewesen? Oh, es tut mir ein bisschen jetzt leid für ihn. Aber da kommen wir dann auch noch auf ihn drauf. Gut,
Ja.
aber wir gehen ja der Chronologie nach und dabei ist jetzt der nächste Film, weil wir gesagt haben, dass wir nicht die Serien besprechen werden der beiden oder der dreien dann, da kommen wir auch noch dazu, wäre. Da kommen wir jetzt auch schon drauf, Lukas, weil du hast ja schon ausgesprochen. Wie werden wir es heute aussprechen?
Ich weiß nicht, Nausikaa, das Tal der Winde oder.
Ja, so ist der deutsche Titel und die Frage ist Nausicaä, weil im Japanischen wird es ja die ganze Zeit so Nausicaä ausgesprochen. Hast du
Ja.
darauf geachtet?
Ja, das liegt aber daran, dass es nicht diesen SI-Laut gibt, sondern
Ja.
dass es immer Shi gesprochen wird.
Also, wie
Das,
willst du?
deswegen,
Nauschka oder
Nausikaa
Nausika?
oder Nausikaa ist für mich ehrlich gesagt irrelevant. Das können wir machen, wie wir
Okay.
wollen. Aber wenn du es Nausikaa aussprichst, dann möchte ich aber auch bitte immer nur das Kasenotani und nicht das Tal der Winde hören, ja?
Fand ich nur ganz interessant, weil ich habe dann auch sofort so, als es zum ersten Mal ausgesprochen wurde, oh, okay, klicke ich mal kurz auf die deutsche Synchro, wie hat es übernommen oder hat sie auch dann einfach, wie wir es ja denken, Nausika oder Nausika?
Ja, es wird ja zum Glück im Deutschen auch Nausikaa ausgesprochen.
Ja. Gut, und da ist jetzt das Interessante. Es wird natürlich als Ghibli-Film bezeichnet, aber theoretisch ist ja 1984 erschienen und noch vor der Gründung von Ghibli.
Ja, interessanterweise hat Ghibli, glaube ich, mittlerweile die Rechte daran zurückgekauft.
Ja,
Beziehungsweise
das
schon ist schon ein bisschen länger her.
ist ja ein bisschen weird. Also ich weiß nicht, ob du die ganze Struktur da weißt, weil es hat ja auch ein bisschen mit dann der Gründung zu tun und wer alles Mitgründer war. Keine Ahnung,
Ja,
soll man
wenn du
das
es mir
ausführen?
zusammenfassen möchtest, wäre ich darüber sehr dankbar, weil ich habe es gerade nicht so parat und wahrscheinlich die Zuhörer auch nicht unbedingt.
Okay, ich weiß nicht, hatte ich das nicht? Ich weiß nicht, ob ich
Ich glaube, du
im
hast es schon mal gesagt.
Privatgespräch mal gesagt habe und so weiter. Weil wir haben ja einmal natürlich dann jetzt, gehen wir schon mal ein Jahr vorgreifend auf die Ghibli-Gründung so ein bisschen ein. Aber wir haben natürlich Miyazaki und Takahata, die Mitgründer waren. Aber wir haben noch die Figur Toshio Suzuki. Der ist nämlich auch Mitbegründer. Theoretisch auch Yasuyoshi Tokuma. Das fällt so ein bisschen raus. Und ich glaube auch, wenn du online immer suchst, dann wird der meistens nicht erwähnt. Weshalb erkläre ich auch gleich. Auf jeden Fall gehen wir erstmal zu Suzuki ein. Und zwar, er war nämlich beim Publisher Tokuma Shoten. Es war halt so ein Publisher für, wie man halt, Zeitschriften und so Zeugs. Und er war da angestellt und später, nachdem er in ein paar Magazinen war und so, war er Chefeditor vom Animage Magazin, was 78 gegründet wurde. Und dadurch, dass er vorher schon ein bisschen so Manga-Magazine hatte, hat er schon so ein bisschen Inside-Infos, war bei Leuten bekannt. Und für diese erste Ausgabe, für das Animage-Magazin, wollte der Takahata Miyazaki interviewen für einen Artikel für Horus, was ja da schon ein paar Jährchen her war. Die haben halt Nein gesagt. Später bei Cagliostro hat er nochmal Miyazaki angefragt, da hat Miyazaki Ja gesagt. Und seitdem haben die sich dann halt so ein bisschen Freundschaft geschlossen, Geschäftsbeziehung.
Und das haben wir aber auf jeden Fall in der ersten Folge auch schon erwähnt.
Richtig. Und weil er dann auch gut mit Miyazaki zu tun hatte und befreundet war, hat er ihm vorgeschlagen, dass er im Animage-Magazin einen Manga veröffentlicht. War dann verschiedene Sachen und später wurde es dann Nausicaa aus dem Tal der Winde, was dann 82 veröffentlicht wurde. Und da war dann auch zum Beispiel hier Yasuyoshi Tokuma, der nämlich von diesem ganzen Tokuma Shoten, der großen Publishing Group, war Gründungsmitglied. Und der ist halt auch so interessiert an Filmen, hat dann halt auch gesagt, hey, Miyazaki, dein Manga ist eigentlich ganz geil und du machst ja auch Filme, lass mal einen Film machen.
Du machst ja auch Filme.
Ja, weil nämlich auch dann als Studio Ghibli später gegründet wurde, war das auch unter Tokuma Shoten, also gehörte dazu. Und dann später, ich glaube, nachdem halt Tokuma dann gestorben ist, in den Anfang 2000er haben die sich dann auch wieder getrennt, beziehungsweise dann independent geworden. Und darum gehört das so ein bisschen immer da dazu. Genau. Und ja, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, Nausicaa ist nämlich auch eine theoretisch Manga-Adaption halt von dem Typen, der das natürlich gemacht hatte. Also von Miyazaki selbst. Und ja, 82.
Aber da sieht, ja. Das unterstreicht meiner Meinung nach auch nochmal so ein bisschen diesen Autorenfilmer-Ruf, den ja Miyazaki genießt, dass er eben auch für alles verantwortlich ist, dass er nicht nur die Regie führt, sondern auch die Geschichten schreibt und so weiter, und zwar selbstständig. Ja. Das hat man ja tatsächlich im Kino gar nicht mehr so häufig. Ja, deswegen ist es vielleicht auch nochmal nennenswert, dass das hier auch schon sehr deutlich zu sehen war, dass er eben seine eigenen Sachen umsetzt und nichts adaptiert, auch kein fremdes Drehbuch oder so.
Ja. Und weil der Manga 82 erschienen ist, der Film 84 und theoretisch der Manga erst 94 zu Ende ging, wurde natürlich auch nicht alles adaptiert. Ich glaube, es war auch so, dass schon ein bisschen dann auch vorgegriffen wurde, weil zu dem Zeitpunkt waren vielleicht so 18, 20 Manga-Chapters erst da. Das heißt, da wurde dann nochmal dafür extra entwickelt, aber natürlich dann in den Manga reingenommen. Genau, und weil wir haben ja gesagt, das ist 84 erschienen, der Film, und 85 wurde Studio Ghibli gegründet. Es ist dann zusammen mit halt diesem Dreier-Duo, Suzuki war dann zum Beispiel Produzent bei dem Ganzen, bei Studio Topcraft entstanden. Und da wurden halt ein paar Leute dann auch später für Studio Ghibli mitgenommen zur Gründung, genau. Mhm. Aber er ist halt, also ich glaube, Nausicaa ist, glaube ich, dann auch in der Ghibli Collection. Zumindest.
Ja, tatsächlich.
Ja, zumindest wurde dann jetzt auch auf Netflix das Ganze veröffentlicht. Also ab jetzt kann man auch, das stimmt, das müssen wir auch erwähnen, ab jetzt können wir alle Filme, die wir wahrscheinlich besprechen, glaube ich, auf Netflix anschauen.
Ich glaube, dass Grave of the Fireflies ist tatsächlich noch nicht auf Netflix, weil das auch tatsächlich nicht bei Ghibli per se entstanden ist.
Da kommen wir, glaube ich,
also
drauf.
Also das ist der einzige Film, den wir dann tatsächlich nicht mehr auf Netflix schauen können.
Aber das und muss auch nicht, also erwähnt werden, weil wir hatten jetzt, glaube ich, schon zweimal Fehler von Sachen, die bei uns angeblich nicht erschienen sind, aber doch erschienen sind, weil die so weird immer zu finden sind.
Ja.
Das hatten wir dann, glaube ich, immer in die Notizen unten mal geschrieben, aber das war einmal Panda Go Panda, was bei uns als Die Abenteuer des kleinen Panda veröffentlicht ist. Und dann Goucher letztes Mal ist halt bei Anya und die vier Jahreszeiten als Bonusfilm auf der DVD mit drauf oder so. Und ich dachte mir, was? Wieso? Und ist anscheinend eine ARD mal ausgestrahlt worden, vor 30 Jahren oder so.
40 Na, Jahren. Immerhin.
In den 80ern.
Naja. Damals, als die ARD noch gute Filmlizenzen eingekauft hat und nicht für viel Geld schlechte Filme selbst gemacht hat.
Richtig. Aber gut, jetzt haben wir auch mal, eigentlich wollten wir gar nicht so viel Geschichte machen, aber ist ja okay. Hat man kurz drüber gearbeitet. Ich hoffe, hoffentlich ist auch einigermaßen alles okay gewesen oder richtig gewesen.
Ich glaube, das sind auch Sachen, die einfach interessant sind und auch, über die man vielleicht auch einfach mal reden möchte.
Genau, und dann kann man auch mal vielleicht jemandem sagen, hey, gib die Filme, ich habe Nausicaä gesehen. Ah, eigentlich.
Actually, ja, also wenn man unbedingt super nervig sein will, kann man das auf jeden Fall machen.
Ja. Darum habe ich es gemacht, und aber jetzt kommen wir zum Film, Lukas.
Gut. Ja, Nausicaä, Tal der Winde. Jetzt sind wir soweit, über den Film tatsächlich zu sprechen. Wie war denn dein erster Eindruck von dem Film? Du hast ja vorher da noch nicht irgendwas gesehen gehabt, oder?
Ich habe wahrscheinlich irgendwelche YouTube-Clips mal gesehen.
Ja,
Also kommen wir
klar,
nämlich auch beim
also
zweiten
das
Film
mal
davon.
ausgenommen.
Da habe ich so eine ganze Sequenz mal gesehen, weil die, glaube ich, habe mal irgendwie einen Channel, der halt irgendwas analysiert oder wo es um Ghibli allgemein geht oder so. Also ich wusste zum Beispiel das Setting ungefähr. Ganz grob. Also gerade mit dem Umweltzeugs und so, das wusste ich so ungefähr. Aber direkt jetzt auch nicht. Und ich musste sagen, gerade die erste ein, zwei Minuten
Umweltzeugs. Ja.
aus dem Film, die fand ich persönlich super, weil ich hatte, da kommen wir nämlich drauf, weil es ja 84 wahrscheinlich auch einen großen Einfluss späterhin hatte, ich hatte auf jeden Fall sehr starke Zelda-Vibes bekommen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr stimmungsvoller Start.
Ja, das geht einmal, dass man so einen kurzen Infotext hat man ja einmal kurz gehabt. Dann die Musik war sehr Zelda-esk und
Ach, du
die
meinst, diese Holzschnitte, diese,
ja ganz am
ja,
Anfang, da ist auch so ein Lied, wo ich dachte,
die
ey,
sind
das hätte man wirklich
fantastisch.
eins zu eins jetzt bei einem keine Ahnung, Ocarina of Time jetzt nicht direkt, aber vielleicht Breath of the Wild.
Okay, wenn du es jetzt schon ansprichst, ich fand die Musik in dem Film tatsächlich gar nicht so gut.
Echt?
Ja, ich meine, war okay, aber ich habe so ein bisschen das typische Ghibli-Feeling vermisst.
Okay.
Und ich kann dir später auch sagen, warum. Aber das kommt dann im nächsten Film, glaube ich, erstmal.
Okay.
Da wird das erstmal
Ja,
relevant.
auf jeden Fall
Genau.
ist dieser eine, das war wirklich. Man hat ja die erstmal auch noch die One-Scrolls, was so ein bisschen natürlich an Wind Waker erinnert hatte. Also für mich jetzt, was
Ja.
natürlich danach kam, aber man versteht schon. Das ist mein einziger Rahmen, mit dem ich das realisieren kann. Und die Musik halt, als sie, glaube ich, so absteigt und so weiter, hatte sehr stark dieses Zelda Fantasy Vibes. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. So muss man sagen, halt, das ganze Setting ist halt einfach mega geil. Wir haben natürlich jetzt gerade aktuell, weil, denke ich mal, ist auch als Inspiration dafür gewesen, mit Dune natürlich so eine Landschaft, Sandlandschaft. Aber hier hat man natürlich dann noch die Insekten, beziehungsweise diese Wälder und
Ja,
das
die
ganze
verdorbenen
Zeug.
Wälder und die Ex Insekten, die darin
Ja,
leben, ja.
und dann auch die, ja, Miyazaki typischen Technologien, sage ich mal so, also
Dieses
Flugzeugs.
sehr mechanische, die vielen Flugmaschinen.
Genau, und
Ja.
darum, das hat schon am Anfang sehr gut reingehauen, hat schon mal richtig Bock gemacht auf die Welt.
Also da muss ich auch kurz sagen, ey, das ist so prototypisch für das, was Miyazaki später gemacht hat. Immer diese Maschinen, immer diese Flugthematik, immer diese Umweltthematik auch. Miyazaki wird ja zitiert, als dass er gesagt hat, dass diese Umweltproblematik das größte Problem unserer Zeit ist. Und dass es für ihn einfach keinen Sinn macht, einen Film zu erstellen, in dem das nicht eine zentrale Rolle spielt.
Ja.
Entsprechend. Und mit den Flugmaschinen haben wir ja mit Wie der Wind sich hebt nochmal gesehen, was für eine massive Wertschätzung Miyazaki für die ja, Aeromechanik, keine Ahnung, wie man es nennt, für die Luftfahrt
Ja.
hat.
Ist
Und da spielt dann auch dieses Mechanische nochmal mit rein, was wir ja auch in Schloss Cagliostro noch schon sehr gefeiert haben.
ja. Weil Flugzeug Ghibli war doch dieses komische italienische Flugzeug, oder? Ich weiß nicht, ich bin jetzt so über die ganzen Daten mal immer vor einer Weile drüber geflogen. Ich habe da irgendwas gerade im Kopf. Kann sein, dass auch nicht.
Ich habe da auch was im Kopf, aber ich kann es dir auch nicht genau sagen.
Okay. Weil ich aber zu deinem Umweltthema noch sagen wollte, ich glaube, Nausicaä war der Film, wo man am Anfang die WWF gesehen hatte, oder? War das
Stimmt,
WWF-Logo.
ja,
Ja.
genau.
Darum, das hat man schon mal. Ah, okay, Umwelt.
Und auch in das Schloss im Himmel ist es ein bisschen unterschwelliger, aber auch da ist das Thema ja durchaus schon zu erkennen.
Ja klar, auf jeden Fall.
Während es dann in späteren Filmen wie Prinzessin Mononoke halt wirklich eine Hauptrolle spielt.
Ja.
Genau.
Darum, das war schon mal ein sehr guter Einstieg. kurz hat mich dann verwirrt, weil ich nicht sicher war, ob jetzt sie eine Hose trägt oder nicht.
Ja, das ist ein großes Mysterium, aber es ist eine Hose tatsächlich.
Ja, weil in manchen ist halt Hautfarben, anderen dann kurz mal weiß, aber dann voll oft ist halt echt einfach wirklich Hautfarben, wo du dann so denkst, okay.
In der Regel ist es ein bisschen heller als ihre eigentliche Hautfarbe.
Schwierig.
Ich habe sehr, sehr drauf geachtet, weil tatsächlich, ich kannte diese Thematik ja vorher schon und ich wusste, dass Miyazaki da sehr eindeutig gesagt hat, Leute, das ist eine scheiß Hose. Ja. Und deswegen war das für mich interessant und in vielen Situationen erkennt man halt einfach, dass das eine Hose ist, weil die bestimmte Falten wirft und weil die halt einfach ein bisschen heller ist als die Hautfarbe von Nausicaa tatsächlich. Und ja, ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, die ganze Zeit auf ihre Beine zu starren, aber lasse ich das mal so hingestellt.
Ja, auf jeden Fall, man muss auch sagen, natürlich 84, ich weiß nicht, ob man das immer wieder erwähnen muss, bis wir dann irgendwann zum Zeitpunkt kommen, wo es nicht mehr so ist. Aber es ist Cell Animation. Mhm. Und weil es natürlich auch ein älterer Film ist, es wurde wahrscheinlich ja alles neu eingescannt.
Ja.
Man merkt aber hin und wieder schon, dass es bei manchen Szenen einen kleinen Qualitätsunterschied gibt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob dann vielleicht Scans nicht gefunden wurden oder ob einfach vielleicht wegen Zoom oder irgendwie. Man merkt dann schon, dass manche Bilder ein bisschen grisseliger sind. Und es liegt nicht am Nebel oder am
wie
heißt es, was du einatmen?
Ja.
Nicht Rauch, sondern ja, auf jeden Fall ist ja da so Sporen in der Luft.
Auf jeden Fall optisch finde ich aber, der Film sieht immer noch echt gut aus.
Ja, was heißt auch
echt? Auch wenn du teilweise
mega gut aus. Also ich habe hier so ein paar Kleinigkeiten, wo ich echt einfach sagen muss, dass huiuiui, das hat mir richtig gut gefallen, so Kleinigkeiten.
Ja. Nee, also auf jeden Fall, es hat mir echt Spaß gemacht, den Film, ich glaube, nochmal zu sehen. Ich glaube, den hatte ich schon gesehen tatsächlich. Mhm. Aber bei Nausicaa war ich mir echt nicht mehr sicher. Viele Szenen kamen mir super bekannt vor und einige Szenen waren so dabei, wo ich gedacht habe, okay, das war in dem Film.
Ja, muss auch einfach sagen, das Creature-Design, also diese komischen Omus, die sind halt einfach mega geil. Ich weiß nicht, ob es da
nicht nur die Omus, auch alle anderen Insekten und Vorlage, was da so rumrennt.
Richtig. Ja, das ist halt schon mal auch nochmal, passt super gut in das Ganze rein.
Das ist aber meiner Meinung nach auch eine große Stärke von dem Miyazaki-Film. Auch da kann man meiner Meinung nach nochmal getrost Prinzessin Mononoke ranziehen. Aber auch sowas wie Chihiros Reise ins Zauberland, diese fantastischen Kreaturen sind auch immer ein Kernpunkt, der extrem gut dargestellt wird.
Ja, und zumindest auch die Charaktere, wo ich die Designs eher so mäßig finde, sind meistens auch die langweiligen bösen Gegner. Weil ich muss sagen, das Ganze, zum Beispiel die aus dem Tal der Winde, die haben halt cooles Design, coole Ausrüstung und so weiter, aber halt das andere, da finde ich selbst die Schiffe sind halt okay, weil die halt so komplett mechanisch zugebaut fett sind, aber halt die Rüstung und so weiter sind halt eher so, meh, hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ist eher langweilig, hat man eher schon gesehen. Ja.
Gut.
Ansonsten Teto, das kleine Wiesel-Ding.
Ja.
Wird uns ja auch noch mal ein bisschen begleiten.
Ist okay.
Nur so nebenbei.
Das hat für mich
das tatsächlich ganz gern. Das ist so ein bisschen, das war halt die Zeit der Tierbegleiter. Da musste halt
immer noch
alles ein Tierbegleiter haben.
Das hat für mich zumindest eine Szene drin gehabt, die ich dann später erwähnen will, die ich eine tolle Animation fand. Darum kann ich verzeihen dann.
Insgesamt zur Story kann man, glaube ich, sagen, das ist so ein bisschen die klassische Heldenreise. Also wirklich sehr klassisch. Ich glaube, das Einzige, was wirklich rausfällt, ist das Intro, wo wir erstmal nur, wie heißt er nochmal, Yupa sehen. Und dann schwenkt es ja um zu der gewohnten Welt, wo wir dann auch sehen, dass für Nausicaa diese Welt, wo sie mit dem Gleiter ihre Umwelt untersucht, die gewohnte Welt ist und dann geht's von da ab weiter einfach der Heldenreise entlang. Was tatsächlich eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist, weil die Optik und diese Art Welt und die ganzen Eindrücke, die man auf vom Creature Design und vom mechanischen Design und so weiter bekommt, die heben das halt einfach extrem hoch, obwohl das eine sehr klassische Geschichte ist.
Ja.
Wollte ich nur noch
kann
mal
man so
angemerkt haben.
Viel unterschreiben, richtig.
Ich glaube, da gibt es auch nicht unbedingt viel Diskussion, weil es liegt halt einfach auf der Hand und ist ja im ersten Moment gar nicht schlimm. Es hat ja einen Grund, warum das Ganze ja ein Paradigma ist für eben Storytelling, für Geschichten erzählen.
Ja, ich muss sagen, für mich, dann von der Geschichte, gerade weil ich ja auch noch einen Vergleich dann jetzt zum nächsten Film habe, ist ein Ticken weniger tight. Also gerade das Ganze mit Aspel ist so ein bisschen so, okay.
Ja, das
aber
war
das
so ein bisschen
für mich in Ordnung, dadurch, dass ein Manga ist, der noch weiter geht, dass dann vielleicht da ein bisschen mehr gemacht wird mit dieser ganzen Rebellentruppe da und was auch immer vielleicht dann noch so passiert.
Ach, eine Sache haben wir vorhin noch vergessen von Miyazakis Kernthematiken. Natürlich der starke weibliche Hauptcharakter.
Ja, genau.
Ja, sollte trotzdem erwähnt werden. Das ist in der Zeit gar nicht so gewöhnlich, ne? Deswegen, das habe ich fast vergessen zu erwähnen. Ist ja aber auch dann später was wir tatsächlich öfter sehen.
Richtig, genau. Wir hatten ja schon in Lupin so ein bisschen mit der Prinzessin, was eine Prinzessin als Nebencharakter? Clarisse?
Ja.
War es Clarisse?
Oh, das weiß ich nicht mehr so genau. So
das
wie.
Kann
ich
sein.
Bin mit Namen aber auch super schlecht.
Weil man muss auch sagen, liegt vielleicht auch ein bisschen hin und wieder mal dran, dass auch die Charakterdesigns natürlich ähnlich sind. Ist halt ein Stil, ist ja auch vollkommen okay. Dass man natürlich auch so ein bisschen wiedererkennt, ach, ist vielleicht, man hat schon hier gemerkt, dass er versucht hat, so einen Charakter zu erstellen, dass da Sachen dann da reingeflossen sind.
Also es war auf jeden Fall Clarisse.
Was? Hast du nachgesucht?
Es war auf jeden Fall Clarisse, ja.
Okay, super.
Habe ich aber mich auch
wirklich erinnert.
Auch mit Fujiko hatten wir da ja so diesen Femme Fatale-Archetypen.
Ja, aber das war ja nicht seine eigene Figur. Darum.
Ja, genau. Die Figur hat er aber ja auch gut auf die Leinwand gebracht. Da muss man ja auch immer mal diverse Regieentscheidungen loben, wo eben nicht irgendein etwas komischer Kamerawinkel gewählt wird, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
Ja.
Was ja auch in Anime nicht unbedingt typisch ist, tatsächlich.
Ja. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich hätte es wahrscheinlich sogar erwähnt im nächsten Film, weil wir ja da zwei Hauptcharaktere haben.
Mhm.
Aber hier ist natürlich auch klar, dass sie halt mega kompetent ist. Dass halt sie in vielen Sachen halt mehr die Erfahrung hat und Dinge halt gut hinbekommt. Auch ein paar Schwächen. Darum muss ich schon sagen, dass natürlich für mich auch, weshalb ich dann auch Nausicaa echt gut fand, natürlich auch ein super Charakter, Hauptcharakter war.
Mhm.
Also stimmt, ja. Jetzt die Frage. Wie gehen wir am besten davor? Willst du denn noch was allgemein sagen?
Willst du die Story Stück für Stück durchgehen?
Muss ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Man kann höchstens so sagen, was halt.
Weil würde ich nämlich auch ungern machen, tatsächlich.
Ja. Also, wie gesagt, der ganze Anfang bis einschließlich auch im Dorf, also ich denke mal bis zum Ende, als sie gekämpft hatte, hat mir alles mega gut gefallen.
Ja, auch der Kampf aber war richtig gut animiert. Wo ich auch gedacht habe, oh ja, das alles Cell-animiert zu machen, nicht schlecht.
Ja, dann kommt so ein bisschen das Ganze, da hat es ein bisschen abgeflacht für mich. Ich fand es zwar interessant, weil wir haben so ein bisschen Welt bekommen, aber das war so ein bisschen okay. Und natürlich danach, sag ich mal, Finale war cool. Also für mich war dann wieder gut ab, glaube ich, als sie mit den Rebellen mitgeflogen ist so ein bisschen. Also die Konfrontation mit den Rebellen ab da war dann wieder Top-Niveau für mich.
Ja, absolut.
Und
da muss ich dir auch zustimmen, der Film hat halt einfach zwischendrin so seine Länge. Aber es gibt einen gewissen Cut-Off. Bevor diesem Punkt ist halt alles fantastisch und es gibt einen Cut-Off. Ab diesem Punkt ist alles wieder fantastisch. Ja, genau. Und in der Mitte ist halt so ein bisschen
Ich hätte zum Beispiel dann auch am Schluss alles, was, ich habe ja schon erwähnt, mit den Antagonisten zu tun hatte, hätte ich es nicht gebraucht. Weil es ist ja mit dem Showdown zwischen auf der einen Seite Nausicaa und ein und das, darum, das hätte ich jetzt, für mich war auch so ein bisschen so, okay, aber gut.
Ich finde auch die beiden Typen ganz am Ende, die dieses Jungtier transportiert haben, in so einem fucking Bowser Junior Fluggerät, fand ich sehr, sehr lustig. Das ist auch sowas, was der Film tatsächlich sehr gut macht. Er ist ernst, wenn er ernst sein muss, und er ist lustig, wenn er lustig sein kann. Und das ist auch tatsächlich ziemlich gut getroffen. Und das ist auch gar nicht so einfach, wie der Film es aussehen lässt, ne?
Ja, apropos Bowser Jr., weil ich hatte auch extra danach nochmal geguckt, okay, wann ist nochmal japanisches NES erschienen mit Nausicaä, weil dann vielleicht war eine Zelda erschienen, was ist das, weil man halt mal die Einflüsse vielleicht danach sieht. Und japanisches NES war November 82, glaube ich. Aber Zelda ist erst, glaube ich, war es 87, glaube ich, Zelda ist erschienen.
Aber man muss auch sagen, dass das
Oder
erste Zelda
85,
noch
kann
gar
man
nicht
sagen.
so diese
85, glaube
visuelle
ich.
Identität hat.
Finde ich schon. Gerade weil du hast ja auch dann das Heftchen mit den Sachen, wo drin steht. Und wenn du
Ach
so
so, ja, gut,
anguckst.
okay, das vergisst man ganz gerne mal.
Ja.
Hast du
Und auch
recht.
so, wenn du so ein paar Sachen
Ja.
anguckst, ich kann das schon verstehen, dann auch büstenmäßig so Zeug. So, okay.
Okay. Gut, das Heftchen habe ich natürlich vergessen, weil es gibt es natürlich heutzutage nicht mehr. Ich habe ja auch auf dem NES-Dings für das Nintendo Switch Online habe ich ja auch die ganzen Zelda-Spiele gespielt. Und ich finde so, die visuelle Identität von Zelda hat sich sehr stark in, wie heißt es nochmal fürs SNES?
Was meinst du jetzt? Legend of Zelda, Zelda 2.
Nee, das danach.
Link to the
Wie heißt
Past ist
es
aber
nochmal?
fürs
Ich verwechsel das
SNES.
immer mit dem 3DS-Teil, ist ja auch egal. Auf dem Super Nintendo ist meiner Meinung nach erst so wirklich die visuelle Identität von Zelda ins Spiel gekommen. Wie gesagt, Heftchen und so weiter, Anleitung habe ich natürlich vergessen, weil ich sehr an diese digitalen Sachen mittlerweile gewöhnt bin. Ich habe das ja auch alles digital gespielt und so weiter. Naja,
Aber
ohne Anleitungsheft,
kommen
obwohl
wir
ich
mal
die
jetzt
früher auch ganz
drauf.
gern durchgeblättert
Ja,
habe.
kommen wir mal drauf
Ja.
zurück. Ich fand halt zum Beispiel ganz schön, was natürlich nicht so ausgebreitet wurde, zum Beispiel auch mit den Flashbacks. Also zum Beispiel das erste, also speziell die Szene, als sie halt das Jungtier beschützt, fand ich eine großartige Szene, die hat mir richtig gut
Ja.
gefallen. Und die ist natürlich dann zum Tragen gekommen, was auch jeder, glaube ich, gedacht hatte, dass sie nochmal zum Tragen kommt. War halt zwischendrin verwirrend, weil es war, glaube ich, auch in dem Teil, wo sie abgestürzt sind, so, okay, was ist da jetzt?
Dann haben wir noch diese ganze Prophezeiungsnummer, die ja auch sehr
Ja, dass Nausicaä Jesus
in
ist.
diese visuelle Schiene geht.
Nausicaä ist Jesus. Wird
Ja,
wiederbelebt,
gut.
kommt
Ja, gut.
aus welch hinunter. Ja, gell.
Obwohl Jesus-Figuren ja in
Sie ist
Fiktion gar nicht
gestorben
so
für die
selten
Sünden
sind.
der anderen, also come on.
Ja. Nee, ich sag nur, Jesus-Figuren sind in Filmen gar nicht so selten. Deswegen, es ist schon was Besonderes, aber es ist jetzt nicht super
Ja,
ein super
ich muss
Outlier
aber
oder
sagen, es
so.
hat mich nochmal wirklich überrascht, weil ich habe es schon wieder vergessen mit der Prophezeiung aus dem Anfang.
Ich hatte die zu dem Punkt
Ah, da
tatsächlich
war
auch
ja
vergessen.
was, weil ich war auch
Als
so
es passiert ist,
verärgert.
habe ich gedacht, ah, okay. Und dann fängt ihr Alter auch noch zu erzählen, ah, es ist wie in der Prophezeiung. Ja, okay, stimmt, da war.
Ich war halt auch noch verärgert, weil ich ihr dieses neue Design, wo sie sich ja also wo sie ja die Kleidung von der anderen mitgenommen hat, fand ich halt
Ja,
schlechter als das vorige.
das stimmt allerdings.
Da war
Aber
ich,
es hatte
als ich
ja dann auch
umgezogen hat,
seinen
so
Zweck.
nein, nein, wieso? Vorige Design ist viel besser. Naja, gut.
Es hatte ja seinen
Ja.
Grund.
Dann, was ich halt echt einfach so mega lustig fand, weil das war auch noch am Anfang, als sie, als man, glaube ich, war das ein Schuss oder irgendwas hört und sie dann losrennt und die Waffe in die Hand nimmt. Das ist halt einfach dieses typische Ghibli-eske Laufanimation. Am besten noch, weil ich weiß nicht, ob sie immer die gleichen Schritte, du weißt, glaube ich, genau, welche Schrittlaute
Ja.
ich meine, nehmen. Aber halt, wie sie so schnell ist und sie so kurz runtergeht, das ist halt einfach, merkst du sofort, welche Inspiration, beziehungsweise hier halt, welche Leute da dran saßen. Das war
Das war
sofort
ja auch in
so.
Future Boy Conan schon zu sehen und zwar sehr gut sogar.
Ja, du hast halt einfach, das fand ich einfach mega gut, wie sehr man das halt wiedererkennt. Und sonst ist halt einfach, wir haben ja schon gesagt, ey, einfach dieser Gleiter ist halt einfach mega cool. Also er ist ja mal richtig
Generell, Ghibli-Flugmaschinen sind
geil.
immer gut.
Ja.
Darauf darfst du dich auf jeden Fall schon mal in den nächsten paar Filmen freuen.
Und halt, wie die ganze, natürlich Waffen und auch alles funktioniert, mit zum Beispiel, dass sie am Anfang diese Glaskuppel mit dem Schwarzpulver so zur Explosion bringen, damit es abnehmen kann, ist halt einfach so mega gut. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die halt nochmal das Ganze ein bisschen glaubhafter in die Welt machen,
Ja.
weil wie das halt dann dort funktioniert. Auch das hat
Man muss
mich.
ja, das ist immer so eine Storytelling-Falle, man muss ja nicht bei allem überall zeigen, wie das funktioniert. Aber wenn du zeigst, wie eins von diesen, wie dieser Chitinpanzer von den Augen von den Omu dafür benutzt wird, später ein Cockpit für das Flugzeug ordentlich zu bauen, dann ist dir klar, okay, gut, diese Omu sind nicht nur ernstzunehmende Gegner, sondern geben auch Ressourcen, um eben so, ja, eher aus der Zeit gefallen wirkende Maschinen zu bauen. Man muss natürlich sagen, es ist ja eigentlich postapokalyptisch, nach eben diesen 7 Tagen des Feuers. Und das davor war ja schon eigentlich eine zivilisierte, moderne Welt wie unsere, obwohl, ob so zivilisiert, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, Flugmaschinen sind dort ja nichts Neues und dann irgendwie alte Teile von diesen Monstern zu benutzen, um da eben verschiedene Flugmaschinen draus zu bauen, beziehungsweise weiterzubauen oder auszubauen, ist halt einfach ein super guter Storytelling-Touch, der auch komplett eigentlich untergeht, wenn man nicht aufpasst.
Ja, mir geht es eher noch um die praktische Aktion, weil ich habe hier noch ein anderes Beispiel, ist nämlich, als sie später zum Ende hin mit dem Flugzeug zurückfliegt, wo ja ihr Gleiter hinten dran an der am Seil hängt. Und da könnte man jetzt, wenn man einfach denkt, okay, wir müssen sie jetzt auf den Gleiter bringen, dass sie irgendwie ranzieht oder halt drüber springt oder irgendwas macht. Nee, sie zieht halt diese Stange aus dem Flugzeug kaputt raus. Und benutzt halt diese Stange, damit sie an einem Seil lang gleiten kann, wie halt so ein. Du weißt, was ich meine, die Szene, oder? Ja. Genau. Was halt dieses praktisch ist, dass es halt noch gebraucht wird, weil so eine ähnliche Szene habe ich noch im nächsten Film, wo nochmal kurz. Man hätte es sich einfach machen können, gerade auch wegen Animationen und so weiter, dass man das spart. Aber da wurde das nochmal. Diese Glaubhaftigkeit der Welt. Wurde nochmal diese Szene eingebaut, dass halt wirklich, man braucht jetzt diese Stange oder irgendwas, damit man vorsichtig oder was heißt vorsichtig so im Flug sich auf seinen Gleiter nach hinten bewegen kann. Und da war für mich halt auch diese Schwarzpulverexplosion ganz cool. Das hat für mich schon in den ersten 5 Minuten, hat mich da schon reingeholt. Ja. Und sonst, keine Ahnung, ich hätte jetzt noch so zwei, drei Szenen kurz erwähnt, die jetzt so vielleicht
Ja, dann
klein
mach
sind,
doch.
aber. Weshalb ich das Tierchen okay fand, war die Szene, als das Tierchen auf der Schulter war, sich umdreht und ihr, also vom Tier, das Ohr gegen ihr Ohr geht, sodass halt ihr Ohr sich nach vorne bewegt und zum Beispiel man auch kurz den Ohrring sieht, wie er blinkt. Das war so eine kleine, einfach nur im Gespräch, die man hätte nicht animieren müssen, aber es hat mir sehr gut gefallen. Das ist halt noch so eine Kleinigkeit, wirkt dann halt die
Ja,
Welt nochmal
ja.
lebendiger. Und auch
Ich
wie die
finde, das Tierchen
Animation
passt
so
halt
war.
einfach super in die Ära. Von daher habe ich damit überhaupt keinen Stress. Aber wenn es dann natürlich noch so Sachen gibt, dann freut man sich erst recht.
Dann muss ich sagen, ich weiß nicht ganz, wieso mich emotional die Szene so getroffen hatte, als sie im Flugzeug ist, halt eingesperrt und die Familie von der verstorbenen Prinzessin kommt und sagt, ja, ich bin die Mutter und so weiter. Ich weiß nicht wieso. Hat mich irgendwie getroffen. Das natürlich gibt es ja auch noch und sowas. Aber dann natürlich, glaube ich, meine Lieblingsszene, vielleicht auch deine, als sie einfach badass auf dem Gleiter steht mit der Musik dazu. So, ich komme in Frieden, komplett Beine, Arme ausstreckt. Das muss ich schon sagen, die Szene hat richtig gut gewirkt.
Das ist ja auch eine Szene, die in dem Filmartwork, in dem Movie-Poster, in dem Original ja auch mehr oder weniger referenziert wird. Da ist übrigens auch schön, ein Kreuz zu sehen, was ja auch sehr schon diesen christlichen Hauch nochmal demonstriert, ne? Also tatsächlich, Nausikaa vor dem Kreuz ist dann schon, weiß nicht, könnte man schon als Spoiler sagen.
Ja, die Jupa-Szene ist natürlich ganz cool, wie er halt so stoisch vom Flugzeug so runtergeworfen wird und dann einfach sich nicht bewegt und dann landet.
Generell die Action-Szenen sind auch super
Ja,
gut.
natürlich.
Alle.
Ich glaube, die muss man nicht erwähnen, weil wenn man die sieht, weiß man schon, bei bei anderen Sachen ja. vielleicht eher nochmal übersehen, sowas wie jetzt der ja. kleine, das kleine Tierchen und sowas. Und irgendwas, glaube ich, hatte ich eben noch. Jupe hatte ich. Kann auch sein, dass jetzt ich glaube, ich dann hatte. Ist, glaube ich, okay. Kann auch, ja, ich glaube, dann war es so groß. Vielleicht kurzer Funfact. Ah, nee, genau, das wollte ich sagen. Genau, weil ich gerade, wir hatten es ja über den Gleiter. Weil ich mich auch gerade gefragt habe, was du halt die Musik nicht so gut fandest. Weil ich fand halt das Main-Theme, was für mich am Anfang so Zelda-esque sich angehört hatte, gut. Dann natürlich das, was für die Erinnerung / Omu. Also, du weißt, was ich meine, wo sie mit Omus interagiert.
Ja.
Mit diesem Chor
oder so. Ich fand gerade die, fand ich irgendwie sehr fehl am Platz.
Okay, fandest du, die fand ich eigentlich, die fand ich, die hat perfekt das beschrieben, was ich beim ersten Mal, als sie abgestürzt ist und dann hier von den Omus eingewickelt wurde. Das hat für mich perfekt gepasst, weil es so ein bisschen nicht out of tune war, aber so ein bisschen unangenehm, weil du weißt auch gerade nicht, was ist gerade los. Irgendwie ist es gerade komisch. Und das hat für mich die Musik ganz gut gebracht. Und dann am Schluss, dadurch erklärt war, oder das erklärt war, hat es für mich sogar noch wieder funktioniert. Ist ein bisschen komisch, keine Ahnung. Also für mich hat die Musik eigentlich super funktioniert. Und natürlich halt die Gleiterszenen, die ich gerade eben erwähnt habe, die wahrscheinlich mein Lieblingsfilm im ganzen Film ist, die hat für mich dadurch auch durch die Musik nur so gut funktioniert, glaube ich.
Okay.
Ja. Gut. Soll ich noch einen kleinen Funfact geben, Lukas?
Ja, gerne.
Das ist jetzt auch der Film, wo Hideaki Anno mit dran gearbeitet hat und wo seine Beziehung zu Miyazaki entstanden ist.
Ah.
Ja. Lustigerweise ist er nämlich einfach auch bei einer Stellenanzeige beim Animage-Magazin hat er sich da einfach beworben. Und dann Miyazaki hat er kurz so gezeigt, was er zeichnen kann. Miyazaki so, nicht schlecht, Junge, komm mal mit rein.
Ja, jetzt wissen wir auch, wo Hideaki Anos christliche Thematik herkommt.
Ja, und ich kann ja auch genau sagen, was er animiert hatte, weil das kann man bei Sakugaboro nachschauen. Ist nämlich am Schluss als der halbfertige Dämon so am Berg kommt und so da ist das ganze schleimige Zeug und sowas. Das ist seine Szene, die er animiert hatte.
Oh, das passt so gut.
Richtig, darum will ich es erwähnen. Ich finde es aber so faszinierend, auch in so anderen Branchen, mit, das geht alles nur über dieses Magazin, dieses Animage-Magazin. Und da haben sie eine der.
Das war halt eine andere Zeit.
Ja, wo man einfach sowas dann finden, dann einfach die Top-Leute dadurch kennenlernt und dann selbst ein Produzent wird, so ungefähr, ja? Finde ich echt faszinierend, sowas. Und dann kommt dann so Anno noch dazu, weil der einfach nur im Magazin eine Anzeige gesehen hat und sowas. Mann, ey.
Ja, das war ein bisschen eine andere Zeit damals. Heute musst du viel Geld ausgeben, um ein gescheites Team zusammenzubauen. Ja, was ist denn dein Fazit zu Nausicaä jetzt?
Ich muss sagen,
dein neuer Lieblings-Ghibli-Film?
Zwischenzeitlich war ich echt am Überlegen. Der hat mir nämlich richtig gut gefallen. Also wirklich, Worldbuilding, die ganze Welt und so weiter, finde ich auf jeden Fall auch besser als Prinzessin Mononoke. Aber man merkt, glaube ich, auch einfach, dass zum Beispiel Prinzessin Mononoke halt dann nach 4 Filmen später oder sowas entstanden ist. Keine Ahnung, wie viele das jetzt waren. Also, dass er sich, oder dass er nochmal über die Jahre, gerade auch, weil er ja natürlich dann den Nausicaä-Manga gemacht hatte, glaube ich, nochmal ein bisschen geschichtlich verfeinert hat. Und, aber so muss ich sagen, also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der mir so gut gefällt. Der hat halt zwischendrin so die paar Sachen, die ich erwähnt habe, an Kritikpunkten. Ich muss aber zumindest sagen, dass ich jetzt schon mir in Zukunft irgendwann mal den Manga gönnen werde. Und da schon Bock drauf habe. Und halt so,
wenn man. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall gut.
Was ich ja schon erwähnt habe, ich bin ja größtenteils beim Anime, schaue ich auch deswegen wegen der Animation. Und da ist ja einfach top. Also, das ist ja einfach großartig. Kann man echt nichts dazu sagen. Also, das ist ja eine der, weißt du, die ganzen wahrscheinlich gibt die Filme, die wir sehen werden, die Top-Beispiele für gute Animationen, darum habe ich da jetzt auch schon Bock auf die anderen Sachen. Und das war schon mal für einen der ersten dieses Teams, weil jetzt durch Topcraft, die ja dann weiter in Studio Ghibli übernommen wurden, wenn wir natürlich alle weiterhin so haben, ist es schon mal sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ich muss sagen, mir war der Film zwischendrin tatsächlich ein bisschen zu langatmig, um zu sagen, dass er sehr gut war. Das könnte natürlich auch ein bisschen dran liegen, dass natürlich damals immer zu sagen ist auch irgendwie ein bisschen, aber es ist immerhin schon fast 40 Jahre her. Damals wurden Geschichten, gerade Filme und so weiter, noch deutlich langsamer erzählt. Könnte man natürlich als Verteidigung vorschieben, aber ich habe ja auch durchaus ein paar ältere Filme gesehen, die teilweise noch langsamer erzählt wurden und die hatten zwischendrin nicht unbedingt die Längen, die ich jetzt hier hatte. Entsprechend irgendwo Abwiegung, ja, ist einfach immer noch ein sehr guter Film. Aber es kommt jetzt halt auch einfach nicht an viele der anderen Filme ran.
Ja, also gerade, wir haben ja schon Looper jetzt vorher gesehen, was ja Miyazaki-Film war, und er ist halt schon nochmal viel tighter. Also das kann man jetzt...
Looper oder
Cagliostro? Nausicaa.
Ja, ich finde auch, Cagliostro ist deutlich stringenter erzählt.
Ja, und darum, ich habe ja auch letztes Mal erwähnt, in der letzten Folge, also Studio Ghibli-Folge, dass ich jetzt dann die Takahata-Sachen gerade nach Looper schon einen Schritt nach hinten fand oder halt auf jeden Fall nicht so gut. Und da ist jetzt auch nochmal Nausicaa auch nochmal viel besser, finde ich.
Ich glaube, da war auch ein deutlich weniger perfektionistischer Anspruch als an das Schloss Cagliostro.
Ja, vielleicht.
Gut.
Aber zumindest Einflüsse davon werde ich auf jeden Fall für mich behalten.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist sowas wirklich, wo man sich, wo man Jahre dann zurückdenkt, so, ah, okay, das war echt cool, das kann man vielleicht, wenn man irgendwie mal kreativ irgendwas mal macht, weiß ich nicht, ob ich sie was machen
Wie gesagt,
werde,
aber auch wirklich, wirklich der Prototyp-Film für die späteren Miyazaki-Filme und allein deswegen schon auf jeden Fall sehenswert.
Ja, auf jeden Fall sehenswert, richtig. Gut, dann kommen wir jetzt aber zum zweiten Film, den wir heute besprechen werden. Und zwar der erste richtige Studio Ghibli-Film, der auch unter dem Studio entstanden ist. Endlich! Wir sind angekommen! Wir sind da!
Endlich zu Hause.
Ja.
Tadaima und so.
Der ist nämlich dann ein Jahr nachdem Studio Ghibli entstanden ist, veröffentlicht worden, 1986. Keine Ahnung, wann der immer bei uns erscheint. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, muss ich sagen. Das Schloss im Himmel.
Ich muss sagen, das muss ich jetzt schon mal vorstellen, ich habe eine absolut nostalgische Verklärung für den Film. Das sage ich jetzt einfach schon mal, weil ich allein deswegen den Film schon sehr liebe.
Okay. Das war, glaube ich, auch der Film, wo ich am meisten mal Szenen gesehen habe. Also ich habe ganz viel, ich sag mal nur so jetzt kurz, um vorwegzugreifen, die Sequenz gesehen, als er mit Dora über die Felder zur Burg fliegt. Das Ganze so. Ich glaube, teilweise Verfolgungsjagd vom Anfang habe ich gesehen. Und einige Szenen halt vom Ende. Also ich habe dann gesehen, wie Lapta aussieht zum Beispiel und so Zeugs. Aber jetzt auch nicht so, ich weiß nicht, so großartig, wie jetzt was passiert oder so darum. Ja, das Schloss im Himmel.
Wo fangen wir an? Ich fange mal an, damit zu sagen, dass sich der Film für mich auf jeden Fall schon nach Ghibli anhört, also mehr als jetzt Nausicaa. Und ich glaube, das liegt auch an dem zukünftigen Stammkomponisten von Studio Ghibli, den ich glaube ich auch schon einmal erwähnt habe, und zwar Choi Hisaishi, der wirklich fantastische Musik für Ghibli komponiert hat. Immer wenn ihr irgendwo auf YouTube Lo-Fi Ghibli-Musik hört oder so, es ist praktisch alles von dem komponiert. Also kein anderes Stück schafft es in diese Playlisten dann. Und entsprechend hört sich das halt auch am meisten irgendwie nach Ghibli an.
Okay.
Zumindest für mich. ja, genau. Das zur Musik schon mal vorgeschoben.
Ansonsten, aber Lukas.
Ja?
Er hat doch auch Nausicaa gemacht.
Nee, da war nicht primär für das Sounddesign das heißt zuständig.
Primär?
Der, das Main-Theme wurde ja nicht von ihm gemacht.
Ja,
und auch viele andere Soundtrack-Geschichten hatte er, glaube ich, weniger Einfluss.
Weiß ich nicht, hier steht halt...
Ich meine, da war Teil von einem
dass größeren er den Soundtrack Theme gemacht hat, aber hier steht jetzt nur, dass der Song geschrieben wurde... Also das der Hauptsong. Ich glaube aber, der Hauptsong heißt nämlich der mit Stimme. War das der am Schluss?
Okay, gut, dann sagen wir es mal andersrum. Hier hat er, glaube ich, diesen fantastischen Stil geprägt, den er dann später in anderen Werken benutzt hat.
Okay.
Sagen wir es mal stiltechnisch und
Weil ich
nicht
hätte
personentechnisch.
zumindest gesagt,
Man
das,
kann
was
sich ja
mich
auch als Person
im
weiterentwickeln.
Nausicaa Opening an Zelda erinnert hat, weil das hört sich schon, finde ich, ein bisschen Ghibli-esk an. Das
Okay.
ist auf jeden Fall von ihm, so wie ich es geguckt habe.
Gut. Dann passt es ja tatsächlich. Genau. Dann. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen.
Tut mir leid.
Ich war mir eigentlich fast sicher, dass der bei Nausicaa nicht so federführend dabei war, aber ich kann mich natürlich getäuscht haben. Dann, ja. Die Nummer mit dem Schloss im Himmel ist meiner Meinung nach einer der besten Ghibli-Filme. Der hat auch diese Umweltthematik eher weniger, obwohl der Baum und die Wurzeln von dem Baum später eine, also wie drückt man das am besten aus? Es gibt auf jeden Fall Thematiken, die eben auf diese Umweltthematik
Ja, gerade
hindeuten.
der Roboter
Zum
am
Beispiel
Schluss
hast
mit
du
dem
ja
Garten.
das zum einen, aber du hast natürlich auch diese Stadt, in in der Pazu, also der Junge lebt, ist ja auch so eine coole Stadt. Die sieht ja eher vollgepackt aus, eher ja eng und beklemmt in dieser Felsspalte. Und erst als der sich da raushebt, öffnet sich so ein bisschen die Welt und wird größer. Und dann letztendlich auf Laputa hast du dann wirklich diese Umweltgeschichten, dieser Garten, dieser Baum, der letztendlich das Schloss vor dem Zerfall rettet. Entsprechend, diese Umweltthematik ist da, aber nicht so im Vordergrund wie jetzt in Nausicaa.
Ja.
Dazu hast du hier auch am Anfang diesen Drei-Fronten-Kampf so ein bisschen, das Protagonistenduo gegen die Piraten und dann tritt auch noch die Armee auf den Plan, was meiner Meinung nach richtig gut funktioniert für den ganzen Film, weil die Protagonisten haben halt so dieses mutige, abenteuerhafte, bright-eyed, diesen Blick auf die Welt. Die Piraten sind eher ein bisschen zynisch, immer noch ein bisschen lustig, nehmen alles nicht ganz so ernst. Und die Armee ist halt wirklich, okay, wir machen euch alle platt. Aber auch in der Armee sehen wir dann interne Machtkämpfe, was auch meiner Meinung nach hier echt gut funktioniert. Ist auf jeden Fall eine deutlich komplexere Geschichte als bei Nausicaa. Obwohl, bei Nausicaa hast du halt auch diese drei Fronten, aber wir sehen zum Beispiel nicht so tief in die verschiedenen Fraktionen rein, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ich will dich eigentlich auch jetzt mal was sagen lassen.
Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob du jetzt noch einen Punkt hast, den du nochmal
Nee,
einbringen
Quatsch, ich
wolltest.
wollte dich vorhin eigentlich schon zu Wort kommen lassen und
Das
dann
ist
hast
auch
du nichts
vollkommen. Nee, das ist
gesagt.
vollkommen. Ja, ich war mir gerade nicht so sicher, weil hin und wieder unterbreche ich dich ja auch schon mal und
Ja,
bringe
nee,
dich aus dem Punkt
passt.
raus.
Mach weiter,
Das
mach
ist gerade
weiter.
bei einem, weil du gerade erwähnt hast, dass natürlich der Film für dich so ein bisschen Kindheitsfilm ist, hast du vielleicht auch ein bisschen
Ja.
viel zu sagen und willst jetzt kurz
Ja, nee,
erstmal deine
ich.
ganzen Sachen rausbringen und dann können wir zusammen reden, aber in
Okay,
Ordnung.
okay.
Weil
Also
du.
als Anekdote kann ich dazu auch erzählen, dass ich den früher, wenn der im Fernsehen lief, habe ich den halt angeschaltet und habe den halt geguckt. Das war dann halt so ein bisschen, der Film läuft, den gucke ich mir nochmal an. Entsprechend habe ich den auch schon öfter gesehen. Ich muss dazu sagen, als Kind habe ich mich dann auch oft ablenken lassen, irgendwie Pokémon auf dem Gameboy gespielt oder sowas. Und deswegen konnte ich jetzt als Erwachsener nicht unbedingt jeden Text mitsprechen oder so. Und hatte auch ein paar neue Sachen und ein paar Überraschungen. Aber gerade die letzte halbe Stunde von dem Film war mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Einfach weil das ist dann der Moment, da wird es wirklich spannend. Und da legt man dann den Gameboy weg, ne?
Ja, okay.
Entsprechend war ich sehr begeistert von den was weiß ich, von dem ersten Akt von dem Film, von der Verfolgungsjagd in der Stadt, weil ich muss sagen, das ist was, das habe ich als Kind halt so nicht wahrgenommen. Und jetzt sehe ich das halt und denke mir, wow, was war ich denn für ein Idiot? Ne? weil diese Szene hat ein gutes Tempo, du hast ein gutes Pacing, es geht immer voran, dann hält's kurz an, macht so eine lustige Szene. Wir erinnern uns, wo die Piraten sich mit den Dorfbewohnern schlagen,
ja.
Während die Kinder eigentlich schon abhauen. Dann geht's weiter, wieder Action, wieder treibend. Dann stehen die vor dieser Armee und man merkt, okay, Pazu denkt, jetzt sind wir gerettet. Und Sheeta weiß direkt, okay, nein, die sind genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Und dann stürzen die ja in diese Höhle und das beendet dann diese Szene auf eine sehr natürliche Art und Weise, weil du möchtest natürlich so früh noch nicht die Konfrontation zwischen den Piraten und der Armee und zwischendrin die Hauptcharaktere, das willst du ja eher später machen. Und dann kommen wir in diesen Lordam-Teil, der aber auch eigentlich ganz gut funktioniert, weil der visuell so ansprechend ist. Und generell diese erste... Ich weiß nicht, ich glaube, das sind 45 Minuten von dem Film. sind einfach wirklich ordentlich durchgetaktet und du hast die Spannung, du hast die Charakterentwicklung, du hast die drei Fraktionen eingeführt, du hattest zwischendrin ein bisschen gelacht und das alles in so einem Action-Ding. Und ich habe danach gedacht, wow,
ja.
Wie fucking genial ist das denn?
Ich kann vielleicht bei mir mal einsteigen, wie ich denn gedacht habe, dass, oder wie ich eingestellt war zum Film. Weil ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich darum Miyazaki-Filme eher so im Vorrein vielleicht nicht so Lust drauf hatte, weil viele fantastische Elemente haben und ich dann halt so ein bisschen sage, dass zum Beispiel auf Totoro habe ich nicht so viel Lust, auf wenn es jetzt kein Miyazaki-Film ist, auf Ponyo, ist es, oder?
Ja.
Doch, Ponyo habe ich jetzt
also auch nicht. Also es gibt auf jeden Fall Ponyo, ich weiß nicht, ob das der Film ist, den du meinst.
Oder irgendwas mit, es gibt auch noch sowas Pompon oder so, ach, weiß nicht. Auf jeden Fall, die meisten bin ich eher so, habe ich nicht so Lust drauf. Und zum Beispiel jetzt das Schloss im Himmel wäre jetzt was, wo ich dann neutral eingestellt bin, wo ich jetzt so, okay, oder vorher eingestellt war. Darum muss ich auch sagen, dass insgesamt das mich schon ganz gut überrascht hatte. Gerade die zwei Hauptcharaktere. Vieles auch so von der ganzen Geschichte. Das Finale hatte ich so ein bisschen mir anders erhofft. Das fand ich dann eher so mäßig. Aber kommen wir dann später noch drauf.
Das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den ich absolut nachvollziehen kann.
Ja.
Das war dann ein bisschen, ja,
während
ich verstehe, was du meinst.
Ich habe auch noch mal kurz geguckt, weil du hattest ja erwähnt mit auch noch mal den Themes und so weiter, weil ich hatte irgendwas im Kopf. Wie gesagt, man stößt halt drüber, weil ich mich dann auch mal gerade bei den anderen Filmen, welche wir gucken müssen, dann liest man mal kurz irgendwas drüber und hat man mal gehört und
so weiter. Vor allem.
Ja, aber weil weiß man ja auch, dass Miyazaki jemand ist, der für Arbeitsrechte einsteht. Hat ja zum Beispiel damals auch bei Toei Animation die Gewerkschaft gegründet, beziehungsweise halt einen Streik geführt und so Zeugs. Und da hatte ich nämlich noch irgendwas im Kopf. Und zwar, weil du gerade die Kohle-Leute erwähnt hattest, ist nämlich eine Inspiration gewesen, dass Miyazaki in Wales eine, wie nennt man das denn, Kohle-Stadt?
Ja, so ein, ich weiß, was
man meint. Also so eine Stadt, die größtenteils von Kohle lebt, da war, als es Streiks gab. Und er da so ein bisschen inspiriert war, auch wenn man hier natürlich, ich glaube, er war nicht speziell von den Streiks inspiriert, so ein bisschen, aber vielleicht schon. Aber auf jeden Fall, so kam zumindest das Anfangssetting.
Das merkt man so ein bisschen in der Stadt halt auch, dass da die Leute super herzlich zueinander sind, aber die Arbeit halt im Vordergrund steht und
und die auch nicht so gut
wir
läuft.
Sehen ja, auch, wir sehen ja auch, Pazu wird geht noch mal zur Mine und alle fragen ihn, arbeitest du noch weiter? Und die Sonne ist schon untergegangen und der Typ ist like 12 oder so. ja, das ist dann schon so, merkt man schon, dass es vielleicht gar nicht so geil ist, aber dass es ihn erstmal nicht so interessiert, weil das für ihn einfach seine Welt ist.
Ja. Wie wollen wir das Ganze jetzt am besten aufrollen? Das ist immer so ein bisschen schwierig, irgendwas durchgehen. Ich habe halt hier jetzt
auch, glaube ich,
ein paar mehr Einzelszenen, die ich dann erwähnen würde. so ein paar Sachen, aber ich könnte vielleicht jetzt erstmal davon eingehen, was mich halt überrascht hatte, weshalb ich auch neutral dahingehend war, weil ich wusste so ungefähr, was passiert, dass natürlich das Mädchen ist mit dem Stein, dieser Stein bringt diese Leute dann zur Insel, zur fliegenden Insel, und ich wusste, dass die beiden begleitend sind. Weshalb ich dann überrascht war, weil wir haben jetzt mit Pasu einen Charakter, den würde ich so ein bisschen vom Aussehen, vom Character Design her, so Stereotyp Oliver Twist bezeichnen. Und den halt kennst du ja auch in vielen irgendwelchen, Anime, selbst Anime, aber auch normalen Live-Action-Filmen, öfters natürlich eher als Nebencharakter, als Hauptcharakter. Aber die sind für mich meistens, gehen sie in so einen bestimmten Schlag rein. Die auch oft so, sag ich mal, hohe Energie, meistens auch noch so ein bisschen ins Lustige rein. Und dann
Ja, so
oft
ein
so,
bisschen auch Trickster, ne?
ja, bisschen manchmal auch so leicht, dümmlich und so weiter. Und da
Ach,
fand
so
ich,
meinst du, mh.
ja, auch, das kann auch dazugehen. Es gibt natürlich immer verschiedene und so weiter, aber
Klar,
so, wie
klar.
man es vielleicht dann so manchmal im Kopf hat. Und da fand ich, wie er als Charakter war, echt gut. Also er hat halt, so hätte man jetzt auch nicht als Kind machen können, auch als Jugendlicher, vielleicht sogar als Erwachsener und so weiter. Aber es ist natürlich nicht so, dass man jetzt einfach nur einen
Ist
Charakter,
einfach.
Erwachsenencharakter in ein Kind gesteckt hat. Das hat halt natürlich schon noch ein bisschen Kinn gehabt. Und für mich halt dann speziell dadurch, dass auch Ishita so ein guter Charakter dann war, haben die super gut zusammen funktioniert, weil ich gedacht habe, so am Anfang war ich halt so neutral, man kennt vielleicht so ein bisschen die Klischees und so ein bisschen langweilig. Und darum war ich dann über den ganzen Film echt unterhalten, weil das echt nochmal das Ganze gecarried hatte.
Ja, man muss halt sagen, Pazu ist so der sehr entschlossene, sehr fleißige Charakter. Und er hilft auch Sheeta einfach aus ihrer misslichen Position raus, weil sie ist so ein bisschen eher ängstlich und zurückhaltend. Was ja auch ein bisschen daher kommt, dass sie eben praktisch die ganze Zeit gejagt wird. Wir sehen sie ja schon am Anfang in diesem Luftschiff sitzen, wo sie auch nicht so wirklich zufrieden aussieht. Aber auch sie ist ja eigentlich eine sehr selbstständige Person, weil sie ja auch alleine schon gelebt hat in dem Alter, bevor sie dann entführt wurde. Entsprechend, die passen halt einfach als Duo so zusammen, weil sie reagiert auf diese Situation, in der sie sich befindet, eher ja, ängstlich und zurückhaltend und eher so entschlossen und draufgängerisch. Und er zieht sie halt am Anfang mit. Und sie zieht ihn halt am Ende mit. Und
Ja.
diese Dynamik funktioniert halt einfach fantastisch.
Auf jeden Fall.
Außerdem finde ich es richtig gut, wie die Piraten alle so sie beschützen wollen und so und ihr die Arbeit abnehmen wollen dann später.
Ja.
Das ist auch so eine Dynamik, die ganz gut funktioniert.
Darum hätte ich jetzt, was du natürlich dann bei Nausicaä gleich vorgehoben hast mit dem starken weiblichen Charakter, hätte ich das hier erwähnt, weil es ja auch so ein bisschen eher nochmal offensichtlicher dem Zuschauer, sage ich mal, reingehauen wurde.
Die Sache ist, ich habe das Gefühl, sie ist weniger stark als Nausicaä, aber es kommt nicht daher, dass sie eine Frau ist, sondern daher, dass sie halt einfach noch ein Kind ist und sich gegen deutlich stärkere, allein körperlich stärkere Leute durchsetzen muss. Aber sie gibt halt auch zumindest gegen Ende hin nicht auf, sondern wehrt sich halt immer dagegen, egal was jetzt die Konsequenzen dafür sind.
Ja, ich meinte
Also
eher, weil
entsprechend.
hier wurde es dann nochmal kommentiert, speziell auch noch mit, dadurch, dass Dora ja hin und wieder mit dem bisschen echter Mann geworden so war, dass hier öfters nochmal Geschlecht thematisiert wurde. Darum ist mir da nochmal aufgefallen. Aber das war jetzt auch nicht so,
Aber
dass
auch.
Sheeta jetzt irgendwie alles mega gut kann, sondern die hat halt einfach ein paar
Genau.
Fähigkeiten und ist halt kompetent, wie halt eine normale Person an sich so ist.
Aber auch Dora als Piratenmutter ist ja auch eine sehr starke weibliche Figur.
Ja.
Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Und fand ich auch gut, weil man muss natürlich sagen, man hat auch schon so ein paar jetzt Ghibli-Filme im Kopf und da ist natürlich, das ist jetzt einer der früheren Und ich weiß nicht, ob das ist natürlich auch beabsichtigt worden, dass man am Anfang gedacht hat, dass sie natürlich eine Antagonistenrolle einnimmt, was sie auch teilweise gemacht hat, bis dann zur Hälfte. Weil wir haben ja jetzt dann auch in späteren Ghibli-Filmen die, ich sag mal, Antagonisten Baba. Also mindestens
Ja.
zwei. Ich weiß nicht, oder je nachdem, ob man
Also bei
zwei.
Chihiro auf jeden Fall, bei was noch?
Ich
Nicht
weiß
gerade.
nicht, ob Wandelnde Schloss, kann auch sein, dass es ein guter Charakter ist. Sehen wir dann.
Gut, kann bei Wandelnde Schloss sein, weil das habe ich noch nicht gesehen. Aber was, um ein bisschen vorzugreifen, was halt einfach wirklich der perfekte weibliche Antagonist ist, ist die Frau von der Eisenhütte von Prinzessin Mononoke. Aber da kommen wir, glaube ich, nächstes Mal oder übernächstes Mal drauf zu sprechen.
Das ist ja keine Baba.
Also entsprechend
Außer
möchte ich da
du
nicht
willst
so
jetzt das
viel.
Anime-Klischee machen, dass alle
Nein,
über 25 sind
nein, Quatsch, Quatsch, nee.
Baba.
Das nicht. Deswegen war ich von diesem Baba halt auch so ein bisschen
Ja,
überrascht,
ich
dass du
habe
das
leider
so
als auch.
siehst.
Das Problem ist, ich
Wie
weiß die
gesagt, ich
ganzen
kenne halt
Antagonisten in
eigentlich
anderen
nur
Filmen nicht.
die von Chihiro dann noch. Entsprechend, lass uns einfach weiter bei Schloss im Himmel bleiben. Wir werden die anderen Sachen ja dann später nochmal besprechen.
Ja, dann, du hast ja
Genau.
schon erwähnt, hier haben wir wieder so ein bisschen das Ganze, was wir auch schon im Vorigen, also in Nausicaa hatten, mit den Flugzeugen, der Technologie. Also immer, wenn
Gerade
ich
die
einen alten
Flugzeuge.
Fotoapparat sehe, freut mich schon mal. Das ist immer mega gut. Und das ist natürlich
Die
hier auch das
Flugzeuge haben
Ganze.
mich hier mega begeistert. Auch die
Ja.
Einmannhelikopter von den Piraten sind so gut.
Ich weiß nicht, die irgendwie, das sind nicht so meine Dinge an Flugzeugen. Für mich
Echt?
ist eher das, was, also auch das Piratenschiff gefällt mir nicht so gut. Das Anfangsschiff gefällt mir halt gut. Und zum Beispiel auch,
Das
was sie
Luftschiff.
dann am Seil, das Ausguckschiff, das ist eher so mein Ding.
Ja.
Oder vielleicht das, was der Vater geflogen ist, so Zeugs. Darum.
Die sind auch alle richtig gut, aber ich, gerade in, ich glaube, einer der letzten Szenen in dem Film, wo man die auf diesen Gleitern sieht und man merkt so, okay, die Gleiter halten so gerade so das Gewicht und du siehst vorher schon, okay, die sind halt einfach deutlich schwerer beladen als vorher und dann, ach so, übrigens, hier haben wir haufenweise Gold noch mitgenommen. Das passt einfach so gut, weil es ist einfach so gut
Für mich,
eingesetzt.
okay, ich weiß, glaube ich, was es ist. Ich denke mal, auch diese Gleiter werden garantiert im Ghibli Theme Park sein, weil für mich wirken die so wie halt so auf.
Wie Theme Park Rides.
Ja, so ganz billig, die halt so langsam hoch und runter gehen, sich so bewegen, weiß genau, was ich meine. Oder auch so,
Ja, ich weiß, was du meinst.
darum, deswegen gefallen die
You
mir
can
nicht
never
so.
unsee sowas, ne? Ja, nee,
Deswegen,
passt aber, passt.
schade, aber ist halt dann, jeder hat ein anderes Design.
Finde ich aber trotzdem gut.
Gut, wie fangen wir an? Ich sag mal kurz, für mich war auch der Einstieg schon mal mega gut, weil ich habe ja gesagt, das erste Schiff fand ich super. Und da war ja am Anfang auch diese geile 3D-Rotation um das Schiff, was ja natürlich
Ja.
durch Perspektive alles selbst gemalt wurde, weil damals wurde noch keine 3, CGI benutzt.
Auch
Das
generell der Angriff auf dieses Schiff am Anfang war
heißt,
schon eine
ja,
sehr, sehr gute
ist halt
Einführung.
auch dann das typische Ghibli-Gerenne am Anfang sofort gewesen. Ich weiß nicht, ob die es extra machen, ob sie extra immer eine Rennanimation am Anfang nehmen, damit man sich wohlfühlt, weil man es schon kennt oder so. Kommt mir langsam so
Tatsächlich
vor.
dazu eine Anekdote. Ich war, als der Film angefangen hat, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich diese Szene schon mal gesehen habe. Ich habe das Gefühl, Super RTL hat die früher abgeschnitten und hat da angefangen, wo es mit Pazzo losgeht und wo Sheeta vom Himmel fällt. Ich könnte schwören, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich könnte schwören.
Ja, dann, okay, die Szene nehme ich, glaube ich, also, dass die Tür durchbrochen ist, es war halt auch wieder, es sah so geil aus, aber da hatten wir nämlich auch, ich weiß nicht, war das in späteren Ghibli-Filmen auch so, den gleichen Wandschriftrollenstil wie bei Nausicaä.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Gab es in
War
anderen
mir auch
Filmen
gar
noch
nicht so bewusst,
irgendwas?
dass das so ein durchziehendes Thema ist, aber ich glaube, das kommt später nicht mehr so.
Okay, kann ich mir auch vorstellen. Ist vielleicht
Ja,
so am Anfang, dass.
müssen wir ja dann im
Also,
Nachhinein irgendwie bewerten.
für die beiden Filme finde ich es ja auch passend. Da ist ja auch
Ja,
okay.
es passt auf jeden Fall.
Weil es ja so ein bisschen legendenmäßig, alte Sachen.
Bei
Richtig,
Chihiro
richtig.
ist es auf jeden Fall nicht und da wird es halt auch nicht passen. Und ich
Ja.
meine, auch bei Mononoke ist es nicht. Ja, muss ich dann aber noch mal gucken.
Ja, dann das
Vielleicht
Character
ist das mit
Design.
dem. Ja.
Ist halt super. Ich war halt am Anfang ein bisschen schade gefunden, als Sheeta dann ihr Kleid verloren hat und dann erstmal noch die Oliver Twist-Kleidung, ich sage es einfach, die Oliver Twist-Kleidung auch gehabt hatte, war ein bisschen
Ja.
schade, aber naja.
Später das Outfit, was sie von Dora bekommen hat, ist halt einfach super.
Ich habe ihr geschrieben, neues Design mit weiten Hosen. Let's go! Fand ich mega. Oh, ich fand's so gut. Dieses Design ist so großartig. So
Ja, ich finde es
großartig.
auch echt schön. Ja.
Aber stimmt, was mir aufgefallen ist, es war ja auch, das war ja auch bei Nausicaa vom Character-Design die Pupillen. Hier war es ein bisschen weniger mal Schloss im Himmel, bei Nausicaa war es öfter. Aber sie hatten ja schon oft sehr spezielle Pupillen, die ja eine komische, sage ich mal, Form hatten. Weiß ich nicht.
Findest du?
Heißt, kann sich nicht daran erinnern? Das ist mir bei
Ich weiß
Nausicaa
gerade nicht
sofort
unbedingt, was du
aufgefallen.
meinst.
Bei, okay, sind dir nicht Pupillen nicht aufgefallen? Okay, beim Nausicaa ist
Ich
mir
bin
auf
mir,
jeden Fall
ich
sofort,
sag ja,
als
ich bin
sich,
mir nicht sicher, was du
ja,
meinst.
als Nausicaa und Yupo sich treffen, das ist halt diesen größten, oder oft nicht unbedingt rund. Also zum
Ja.
Beispiel Pazus Pupillen sind so eigentlich immer rund. Aber hier gibt es auch öfters mal, dass Sheetas Pupillen eine komische
So
Form haben.
länglich sind.
Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen sternförmiger oder halt ganz. Also ich hatte am Anfang gedacht, ob es vielleicht eine Spiegelung von irgendwas ist, was sie sehen, aber das kam nicht so hin. Darum fand ich zumindest ganz interessant als. Also kann man mal drüber gehen, du hast zusammen, was du vielleicht interpretieren kannst. Aber das
Ich
ist mir
bin mir nicht
aufgefallen.
sicher, ob ich weiß, was du
Okay,
meinst.
weil wie gesagt, es oft ist halt einfach, waren die Pupillen normal und dann gab es so zwei, drei Szenen, wo Sheeta halt auch andersartige Pupillen hatte. Dann war ich verwirrt. Ja. Aber gut. Ich wollte ich nur kurz erwähnen, weil wir gerade beim Character Design waren.
Das ist die Macht des Sharingans.
Ja. Ich schick dir gleich Screenshots, nachdem wir hiermit fertig
Ja,
sind.
mach das ruhig. Ich weiß nämlich wirklich nicht, was du
Obwohl, kann man
meinst.
bei Netflix Screenshots machen?
Ich glaube nicht.
Verdammt. Dann muss ich halt per Handy dir schicken. Tut mir leid, Lukas.
Alles klar,
Per
kein
Handy
Problem.
abfotografieren.
Gar
Aber
kein
gut.
Problem. Das mache ich ja auch öfter, oft genug.
Ja. Sonst. Ja, gut. Also auch Character Design. Später der Opa, der halt Schiff gearbeitet hat, kam dann auch natürlich wieder ein bisschen bekannt vor mit späteren Filmen. Also hier natürlich
Der,
Chihiro.
ja, wie bei Chihiro, der in der Schmiede mit den ganzen
Richtig,
Asche-Kerlchen,
genau.
ja,
Das fällt halt krass
sehr
auf.
gut.
Natürlich, die
Aha.
anderen Gesichtsformen sind halt ähnlich, weil ist halt
Ja,
gleich Character Design, dann macht
klar.
Sinn, aber das ist halt nochmal so gewesen, wo ich mir gedacht habe. Gut. Jetzt ist halt so also alles so einzeln, glaube ich, was ich so hab, was ich so cool fand. Ich muss halt sagen, ich gehe jetzt noch mal kurz dann wie letztes Mal bei Nausicaa noch mal kurz allgemein so. Also du hast ja gesagt, ich glaube bis halt, also dass es natürlich alles viel tighter ist, dass alles bisschen, dass man immer was Neues hat, nicht wirklich krasse Längen. Das Einzige vielleicht so im Obwohl,
Bevor sie dann nach
Piratenschiff,
Laputa
weiß ich nicht, oder wo
hochkommen.
sie
Ja,
im Schloss, also
doch.
in der Festung sind, so ein bisschen.
Ja, das wird halt nur
Ja.
genutzt, um noch so ein bisschen Comedy
Und halt
reinzubringen.
für
Es
mich
sind jetzt keine wirklichen Längen, es ist jetzt aber halt auch nicht wirklich super
das
spannend
ganze
und gut durchgetaktet.
Antagonisten-Reveal-Dings, Waffending, das hat mir halt nicht gefallen. Das ist halt so, hätte ich lieber
Ah,
was anderes
dass der
gefunden.
Putter so eine große Waffe ist, meinst du?
Ja, das Ganze. Also mir hätte es
Ja.
besser gefallen, wenn zum Beispiel irgendwas ausgelöst worden wäre oder so und darum dann die, also auf der Insel in den ganzen Ruinen, soweit er vielleicht dann die Roboter angegriffen hätten, weil irgendwas ist und da
So
vielleicht eher, dass
ähnlich
sie
wie
nochmal vielleicht
dann.
den Wald beschützt haben oder keine Ahnung was oder Plünderung so, aber
So
nicht dieses
ähnlich wie dann
komische.
beim Schatzplanet von Disney. Oder hast du den Film gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ja, genau,
Okay,
so vielleicht eher
sowas
in die
in der
Richtung als.
Richtung?
Ich bin jetzt auch Königsfamilientyp und ich habe jetzt diese Waffe und
Ja,
Macht.
ja.
Hahaha. Und wieso ist auch Sheeta jetzt noch dabei und wieso tötet? Egal. War
Nee,
ein
aber
bisschen
ich
komisch.
finde das tatsächlich relativ gut, weil dieser ja, Machtanspruch, diese Legitimation dann auch nochmal herausgefordert wird und nicht gesagt wird, okay, Sheeta ist von der Königsfamilie und deswegen ist sie hier die absolut legitime Herrscherin von der Insel, sondern er kommt ja dann auch rum und sagt, hey, ich bin auch von der Königsfamilie. Und da haben wir halt eben zwei mit demselben Machtanspruch und insgesamt kritisiert es so diesen feudalen Machtanspruch meiner
Ja, aber
Meinung
für
nach
mich hat
sehr
dann
gut.
einfach Lapta als Insel, als Setting ist halt viel zu wenig dafür genutzt worden. Gerade auch mit dem, was ja am Schluss sie sagt, weshalb sie ja das dann zerstört und dem sagt, weshalb er im Unrecht ist, hätte für mich dann, hätte man viel stärker machen können, als
Auf
das,
jeden
was
Fall,
da gemacht wurde. Das fand ich leider ein bisschen schade. Gerade auch das
Das
ganze
wurde
Militär hätte ich halt nicht gebraucht, so ein bisschen. Man hätte dann vielleicht eine kleine Rundtour machen können.
von meiner Seite aus halt durch den Baum dann gerettet, durch das, dass die Wurzeln halt das Schloss noch so teilweise zusammengehalten
Ja,
haben.
genau.
Weil das, ich finde, das ist so eine
Das ist ja
starke
auch das,
Thematik
nämlich
einfach.
genau das ist das Gute an dem Ganzen. Und das hätte man vielleicht dann noch mal eher so Minuten woanders rausnehmen, eher dann noch mal da anders machen können.
Gut, ja.
Ja. Na gut, aber das war halt so ein bisschen, fand ich dann ein bisschen schade, aber okay. Das ganze Konzept mit magischer Stein an der Kette oder um Halskette mäßig und so weiter, bin ich immer mit zu haben. Finde ich
Ich
sehr
muss
gut.
sagen, dass ich liebe sowas, wenn es nicht einfach irgendein MacGuffin ist, sondern tatsächlich ein Gegenstand, der eine reale Macht hat, eine reale Relevanz für die Geschichte hat und nicht einfach nur so, ja, der Stein um ihren Hals, den müssen wir unbedingt bekommen. Und was kann der Stein? Also prinzipiell erstmal nichts, aber wenn wir dann theoretisch irgendwann das Schloss im Himmel gefunden haben, können wir damit dann die größte Waffe bauen. Das wäre halt Schwachsinn gewesen. Das hätte ich halt nicht gemocht, aber so wie der Stein hier eingesetzt ist, echt super.
Also meinst du, dass er zum Beispiel diese Fähigkeit hat, dass wenn man fällt, dass dann noch aufgefangen wird, dass er
Genau,
zumindest noch
dass
einen
er auch,
praktischen
hey,
Nutzen hat?
genau dieser praktische Nutzen und nicht
Stimme
nur,
ich
dass
dir überein.
er immer auf Laputa zeigt oder so. Das ist
Ja,
halt
das ist ein bisschen,
dumm. Also
genau.
nicht dumm,
Kann ich,
dumm,
nee, aber
aber es ist
das ist
halt,
viel geiler. Kann ich
das ist
komplett
halt so
verstehen, Lukas.
MacGuffin-mäßig, während diese Levitation, die der Stein dir verleiht, so ein bisschen was ist, wo es dann halt auch eine reale Bedeutung hat.
Ja, ich
Na?
persönlich bin auch noch mal eher ein Fan von, wenn die ein bisschen weniger geschliffene Steine sind, muss ich sagen. Aber das Präferenz ist schon okay, so wie es ist.
Ja gut, das Teil ist ja auch absichtlich irgendwie als Schmuckstück
Ja, das ist
gefertigt.
ja vollkommen okay,
Also
aber ich
von
meine
daher
nur, dass
passt
so
das ja.
insgesamt.
Sind ja auch irgendwo Kronjuwelen als...
Richtig.
Also, ja. Ach, da sind wir wieder bei Kronjuwelen, wie letztes Mal. Okay, gute Reaktion, lass uns weitermachen.
Ja. Und sonst habe ich, glaube
Lass
ich,
aber
jetzt
deinen
hier.
Huster gefälligst jetzt drin, ne?
Weiß ich nicht, muss ich gucken. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, nur noch so ein paar Einzelszenen, wo ich sagen würde, die waren toll, das war toll, das hat mir gut gefallen. Kleine Sachen hier, kleine Sachen da. Aber jetzt, glaube ich, noch mal so allgemein was, glaube ich nicht. Ich guck gerade so hier. Nee, vielleicht noch die Endcard war ein bisschen weird.
Ja.
Also ich fand es weniger weird, als man nicht das Weltall gesehen hatte in der Nacht.
Ja.
Aber so, keine Ahnung, war jetzt einfach gerade so ein bisschen, weil ich gerade so durchgegangen bin, was wir waren jetzt so noch am Ende besprochen, jetzt noch mal ganz Ende Ende. Ja,
Wie viele
wie gesagt,
Notizen hast du denn gemacht?
hä?
Wie viele Notizen hast du dir denn
Ich habe
gemacht?
nur noch so danach die kleinen Szenen, die mir so im Kopf geblieben sind, die ich unbedingt mal erwähnen wollte.
Weil ich muss sagen, ich wollte bei dem Film wirklich überhaupt, also bei beiden Filmen eigentlich überhaupt keine Notizen machen und mich wirklich voll drauf einlassen, weil, ja, einfach weil das so ein bisschen auch Nostalgie ist und auf der anderen Seite will ich auch mit einem scharfen Auge mal gucken, was da denn eigentlich so an Besonderheiten noch sind, die einem als Kind wahrscheinlich komplett entgangen sind.
Aha, was denn zum Beispiel, Lukas?
Zum Beispiel alles, was mit Animation zu tun hat.
Okay.
Ganz ehrlich, als Kind hatte ich überhaupt keine Wertschätzung für das, was da an wirklich teilweise voll krassen Animationen drin sind.
Ja.
Aber halt auch sowas wie storymäßig. Als Kind hätte ich nicht gewusst, was ein MacGuffin ist und hätte nicht formulieren können, was ich gerade formuliert habe, dass ich es mag, wenn das auch eine reale Relevanz hat Abgesehen von, ja, damit finden wir halt das andere Ding.
Okay.
Hätte ich als Kind zum Beispiel auch nicht so wertgeschätzt und nicht so begreifen können, geschweige denn ausdrücken können.
Gut,
Kommt ja alles auch ein
dann
bisschen mit Erfahrung.
soll ich jetzt kurz meine Szenen, was ich noch erwähnen will, abarbeiten.
Gerne, ja, das kündigst du schon die ganze Zeit an, jetzt mach doch.
Gut, dann erstmal, weil du gerade erwähnt hast, große Animation ist halt natürlich, ich habe ja schon irgendwie die 3D-Rotation am Anfang vom Schiff und natürlich dann später auch die dreidimensionalen Landschaftsszenen. Das war einmal zum Beispiel, als sie kurz in den Zugtunnel reinfahren und auch später, als sie natürlich mit den kleinen Fluggeräten über die Landschaft fliegen. Und dann alles halt animiert wurde, wie die Gegend an einem vorbeifliegt. Persönlich habe ich da noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich halt daran toll fand, wie zum Beispiel als Dora bewusstlos im Flug war. Das heißt, wo sie so dann kopfüber nach hinten, so ein bisschen halt dann im Wind hin und her geflogen, also hinterher gewippt ist, weil sie ja bewusstlos war. Das hat mir richtig gut gefallen. Dann fand ich die Animation, die man zwischendrin hatte, als der Roboter runterfällt. Weißt du, was ich meine?
Ja,
Die ist
wo er
so
sich
auch in
dann so
diesem,
verändert.
ja, richtig, die ist auch so in diesem
Ja,
Wandschriftrollenstil,
das ist
so ein
so
bisschen,
krass.
mit dicken
Ja.
Outlines und so weiter. Das war auch richtig geil. Und das fand ich merkwürdig, dass sie halt durch diesen Stil nur für diese eine kurze Szene entwickelt haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Da habe ich auch so, wow. Nice, nice, nice. Dann die zwei gut eingerichteten Räume auf dem Piratenschiff. Das war einmal
Ja.
Doras Zimmer und einmal, ich weiß nicht,
Ja.
ob es auch das gleiche Zimmer war oder da, wo sie Schach gespielt haben.
Ich bin mir fast sicher, dass es dasselbe Zimmer war. Aber dieses vollgestopfte Zimmer mit überall ist noch so ein kleines Anhängsel. Irgendwo ist nochmal so ein kleines Ding, wo man sich denkt, ah,
Ja.
das könnte das und
Die
das sein. Das
sahen
ist
so
so
geil
gut
aus, diese zwei
eingerichtet.
Zimmer.
Ja,
Die haben mir so
ja.
gut gefallen, fand ich so Hammer einfach.
Und
Mann, Mann, Mann.
es ist halt auch so typisch für Doras Charakter, einfach dieses Schätze stehlen, aber diese Zimmer zeigen halt, dass sie auch viel davon einfach behält und wertschätzt. Und dass es nicht einfach nur irgendwelche ja, Gelddruckmaschinen sind oder so.
Genau.
Irgendwas, was man eintauschen kann für monetäre Gegenwerte.
Und natürlich, wenn es dann später so zugeht, dass sie halt die Insel finden, suchen, die ganze Wind- und Wolkenanimation, die natürlich dafür benutzt wurde, sieht natürlich auch super aus. Das hat einem richtig gut gefallen. Jetzt habe ich dann noch so ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, so Kleinigkeiten. Das erste war nämlich dann, was ich vorhin erwähnt hatte, mit der Szene als Nausicaa das Ding rausreißt aus dem Flugzeug. Die Eisenstange, um dann an dem Seil lang zu gleiten. So eine
Ja.
ähnliche Szene hatte ich hier auch. Und zwar, als sie auf dem Zug sind und Pazu die Wagen abmacht.
Ja.
Und normalerweise kennt man es, dass oft so gespart wird, macht halt ab, fährt halt weiter und die werden langsam oder gehen nach hinten oder so. Aber er macht es halt erstmal raus. Und stoßt es dann noch ab. Dass
Ja.
er sich so dran lehnt und dann nochmal mit Beinen abstoßt. Und das ist für mich so, dass diese Kleinigkeiten, die nochmal, die hätte man
Ist halt.
auslassen können, weil theoretisch würde es einer, oder würde man es verstehen, aber das ist nochmal extra so, damit es realistischer wirkt, dass er jetzt wirklich nochmal, weil es zu lange dauern würde, bis es dann halt weggeht, dass es nochmal abstoßen muss.
Ja, vor allem durch das Abstoßen reduziert er ja auch die Geschwindigkeit der Verfolger noch mal stärker.
Genau.
Das ist halt so ein bisschen, dass generell diese Verfolgungssequenz ist einfach so gut getaktet und es alles hat irgendwo seinen Zweck. Es ist, also, wie gesagt, ich ärgere mich echt, dass ich das als Kind oft mit Gameboy-Spielen irgendwie verpasst habe.
Und eine
Ja.
andere Szene, die ich glaube ich sogar noch ein bisschen besser finde, die vielleicht in die Richtung geht, aber eher man auch nur an sich in Charakteranimation nehmen kann, ist, als Cheetah ganz am Anfang runterfliegt in eine Grube, und er rennt ja so und ist dann wie nennt sich, an der Planke
Ja.
und will sie auffangen. Streckt Arme raus Oder will sie, glaube ich, mit einem Arm auffangen und merkt dann so, oh, ich brauche eigentlich einen zweiten, merkt aber, oh, verdammt, ich habe
Ja.
gerade hier diesen Milcheimer oder Milchding in der Hand.
Ja,
Merkt es so schnell,
diese
tu es schnell
Suppendings,
ab,
ja.
genau, tu es schnell abstellen und nimm's dann. Und dieses kleine Animation war einfach mega, weil du eigentlich konzentriert sich, glaube ich, auch dein Auge halt auf Sheeta, wie sie runtergeht. Und er versucht da hinzuhalten, so, ach, warte, ups, schnell hin. Und das war so eine richtig, oh, das ist so Charakter-Animation, für die ich lebe. Die ist halt richtig gut
Generell,
gewesen.
wie gesagt, der Film hätte 45 Minuten lang sein können und ich hätte ihn total abgefeiert. Und das, was danach kam, war halt einfach nur sehr guter Bonus nochmal. Und entsprechend, wie gesagt, vielleicht nostalgische Verklärung, aber ich liebe diesen Film.
Ja. Dann das Konzept finde ich cool. Also insgesamt in Filmen, dass man Kindern, weil sie das ja noch meistens nicht so checken, so Geheimformeln und so Zeugs beibringt, indem man halt das in die Kindererziehung so reinmacht. Zum Beispiel hier ging es halt, dass man eine
Ja,
Glücksformel
du
ihr
musst
beibringt,
für
wie sie halt dann
du musst
irgendwie
für
so.
jeden guten Spruch auch einen schlechten lernen und so,
Richtig, aber
ja.
das in Wirklichkeit halt Geheimsprache für die Insel halt war und sowas. Und das Konzept finde ich halt einfach immer mega. Das gab es schon öfters mal so bei anderen Sachen, wo ich echt denken muss, ah, das ist so gut.
Ja.
Und sonst ist jetzt, glaube ich, nur noch ganz viele, wo ich einfach nur noch über Cheetah und Paso mich amüsiere oder mich freue, weil sie einfach so ein süßes Pärchen sind. Einfach mega zusammen. Wie ich habe ja
Ja.
schon gesagt, einmal als natürlich Cheetah ihre neue Mode am Schluss bekommen hatte, weil das Character-Design beste Cheetah-Design ist. Und dann kam natürlich auch. Ja, ist ja so. Und am Schluss war ja auch so, als sie oben zusammen sind, oder als sie nach oben geht zur Aussicht und dann zum Beispiel Pazu ihr zusammen diese Decke oder was er halt da anhat, den Umhang und so weiter, sie sind mit rein, dachte ich, oh, so, oh fuck, ist das süß! Und dann ist gleich, als ich sie sehen würde, dann merkst du, dass Dora gerade auch das Nachtgespräch und mehr oder weniger auch so für den Zuschauer die gleiche Reaktion hat, wo sie auch so, fällt an so, ach Gott, die beiden Tunnelscheuchen. Und auch so gut dann später diese Szene, mit, als man dann einfach übersetzt natürlich so, ach, Pasu. Und dann ist es genau die Szene, wo man merkt, dass auch alle anderen mithören, die Männer, wo du ja auch schon gesagt hast, dass du es mega gut fandest. Aber halt auch
Ja.
dieser Dialog, ach, passt du. Ach, das ist gut. Ja, das hat mir richtig gut
Generell,
gefallen.
aha. Generell möchte ich auch noch eine Sache anmerken, wenn du jetzt nichts mehr hast. Wenn du noch was
Ich hab
hast,
noch
können wir
was.
natürlich gerne weiterreden.
Ja, als sie am
Okay.
Schluss den Knoten nicht, oder am Schluss, sondern als sie auf die Insel landen, den Knoten nicht lösen können und Pasu einfach den Chat-Move macht und sie einfach hochhebt. Das ist
Ja.
einfach. Da dachte ich auch schon, huiuiui. Den muss ich mir merken. Ja. Und ich fand halt
Ja.
auch so schön, dass halt nicht so auf krass romantisch gemacht wird, sondern war halt schon Kinderromantik, dass sie jetzt nicht wirklich, glaube ich, werden sie
Das.
mal krass rot gegenseitig oder so? Nee, ne?
Nee, nicht mal. Das fehlt mir aber auch tatsächlich bei vielen Filmen, dass so irgendwie der Film mal komplett angehalten wird, dann kommt eine romantische Szene, weil romantische Szenen sind ja per Definition eigentlich was sehr Gemütliches, was sehr Entspanntes. Und das in so einem Abenteuerfilm, der so Schlag auf Schlag geht, zu benutzen, ist halt oft wirklich so die Notbremse, wo man sich denkt, okay, das hätte man jetzt, man hätte jetzt nicht von 100 auf 0 gehen müssen, aber okay.
Ja.
Entsprechend hier war das halt nicht der Fall. Das war eher so nebenbei und das hat
Also
man
es ist
aber in der Dynamik
natürlich,
trotzdem gemerkt und das ist halt so gut gewesen.
es ist so
Ja.
natürlich wie halt bei zwei Personen, wo die Chemie halt mega stimmt, ist halt einfach eingeflochten. Das war ja schon, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Als die erste Szene, wo sie ja auch dann, sie war ja nicht krass ängstlich, sondern als sie gesehen hat, dass so ein komischer Junge da ist, der sie anscheinend gerettet
Ja.
hat, war sie auch mega freundlich. Und die haben sich ja auch gleich dann vorgestellt und so weiter. Das fand ich auch schon, wie es eingeführt wurde. Darum habe ich gesagt, mich hat am meisten überrascht, wie die beiden halt so funktioniert haben über den Film hin. Das hat mir richtig gut gefallen. Und am Schluss jetzt noch die Plünderungsszene. Ich weiß nicht wieso, ich habe eigentlich auch schon jetzt öfters mal halt so in Filmen Plünderungsszenen gesehen, aber irgendwie hat es schon ein bisschen wehgetan, muss ich sagen.
Ja, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist halt wirklich so ein Kulturschatz. Diese ganze
Richtig.
Insel ist ein Kulturschatz. und so brandschatzend und kleinschlagend da durchzuziehen, tut dann doch schon irgendwo ja. weh.
Das hatte ich, glaube ich, aber zum ersten Mal in irgendeinem Film, irgendeiner Serie, dass es mir wirklich so kurz in dem Moment auch so ein bisschen wehgetan hatte. Das ist mir vorher noch nie so vielleicht, aufgefallen.
Vielleicht, weil Laputa an sich auch als so ein wichtiger Eckstein von sowohl Pazus als auch Cheetahs Geschichte einfach eingeführt wird.
Ja.
Und dass die das halt einfach komplett disrespektieren.
Ich habe noch zwei Sachen, aber die machen wir ganz am Schluss, darum ist schon okay.
Okay, dann möchte ich noch kurz sagen, das visuelle Storytelling, hattest du ja schon an vielen Stellen angesprochen, ist einfach sehr gut, aber die visuelle Comedy, die ist auch nicht schlecht.
Ja.
Es gibt mehrere Szenen, wo es einfach, wo einfach aus der Animation, aus den Bewegungen, wo ich einfach lachen musste, weil es einfach sehr bisschen ulkig war, ja, zugegeben, aber halt einfach auch gut reingepasst hat. Na? Zum Beispiel am Anfang, wo die Piraten und die Minenarbeiter sich gegenseitig so diesen Show-off machen, wo sie ihre Hemden zum Platzen bringen, wo dann halt aber auch die Ehefrau von einem sagt, hey, das muss ich später wieder nähen, jetzt lass das. Hat einfach gut funktioniert für mich, und es gibt mehrere Stellen, wo eben dieses Visuelle funktioniert, wo dann auch nicht unbedingt ein Spruch hinterhergedrückt wird. Zum Beispiel auch eher gegen Ende, als die Piraten gefesselt da sitzen und unter Dora, also unter der Piratenmutter, so eine kleine Explosion kommt und dann so Dampf halt aufsteigt, musste ich halt auch sehr lachen, weil
okay.
Ich weiß nicht. Vielleicht ist das, weil ich das als Kind gesehen habe und damals ja das von, keine Ahnung. Aber es ist halt objektiv einfach eine lustige Szene.
Okay.
Dass sie halt auch meiner Meinung nach objektiv eine lustige Szene, bleibe ich bei.
Da muss ich sagen, gerade die Szene, glaube ich, fand ich nicht lustig. Zum Beispiel auch
echt?
Die, ich fand auch zum Beispiel vieles von dem, für mich ist eher dieser ganz leichte physische Humor, wie ich eben gerade erwähnt hatte, das, wo er versucht dann aufzufangen, merkt, dass er das Ding wegstellen muss. Das funktioniert besser.
Ja, das ich musste auch, mit rein. Das
weißt
war
du,
auch sehr gut.
Die Szene, die du erwähnt hattest, als die Frau das sagt, wer muss nähen, das fand ich, glaube ich, vom Humor her gut. Aber zum Beispiel die ganze komplette Szene mit dem Kampf, die fand ich eher so,
echt?
Skip bitte, fand ich echt unlustig. Ich finde nämlich auch dieser Stereotyp von den ganzen Jungs, also dieser Piratenmutter oder diese Bösewichtmutter, die halt dann ihre kleinen Jungs hat, die so ein bisschen Mama-Kind sind, mag ich auch nicht so gerne.
Gut.
Darum
gut.
Passt es nicht perfekt, auch der Gag. Darum der einzige.
Ich weiß nicht, ich muss sagen, mir hat die Szene halt deswegen gefallen, weil, weil Cheetah und Pazu ja immer noch auf der Flucht sind und geholfen bekommen und so dieses ganze Dorf auch so ein bisschen zusammenkommt, um denen zu helfen. Und dann natürlich auch genau auf das Richtige anspringen, eben auf diesen Hochmut und auf dieses, doch durchaus Kindliche, was diese Piraten haben, dass sie sich auch profilieren wollen und so, dass sie genau das ausnutzen, wenn auch unterbewusst, und die Piraten so aufhalten, fand ich eigentlich sehr gut im Zusammenspiel.
Ja, darum, wenn für mich aber halt nicht dieser Gag mit, wo sie extra diesen Satz sagt, ach, passt so, und dann man sieht, dass die Piraten dazu hören. Das ist der einzige, weshalb der Rest vorher mit den Piraten, dass sie in Cheetah so ein bisschen verliebt sind, für mich funktioniert hatte, weil das alles alleine wäre für mich gewesen, kann man wegtun.
Muss ich sagen. Ja, dass sie so ein bisschen.
Das war der einzige Gag und dafür war wert. Dafür sage ich, okay, das war's wert.
Naja, okay. Okay, bin ich dabei.
Ja.
Nee, ich finde auch die Szene, wo die Piraten nach und nach alle in diese kleine Küche gehen, um ihr zu helfen, finde ich auch sehr witzig. Fand ich auch echt gut.
Gut. Ich weiß nicht, ob ich das, soll ich das jetzt noch mit reinnehmen? Sonst machen wir Fazit und danach sage ich das noch kurz. Keine Ahnung.
Alles klar, dann machen wir erstmal ein Fazit.
Gut.
Oder möchtest du noch kurz
nee, die zwei Sachen kann man danach erwähnen.
Okay.
Das sind Fun Facts.
Ich wollte noch kurz Teto erwähnen.
Natürlich.
Ja. Der, zumindest Tierchen aus derselben Art hängen ja dann auch mit dem Roboter auf der in dem Schloss im Himmel rum. Und das fand ich ein schönes Detail.
Ja,
Ja.
schöne
Gut.
Nausicaä-Cameo.
Ja. Also gut, Fazit. Was meinst du denn zu dem Film?
Also, ich habe ja gesagt, ich war vorher neutral, darum hat er mich auch überrascht und ich mochte ihn eigentlich auch sehr gerne. Gerade, wir haben ja schon erwähnt, dass er eigentlich dafür immer irgendwie was los war. Also für mich war so das Pacing eigentlich super gut. Das ist für mich auch zum Beispiel, wenn wir öfters mal erwähnen, oder ich weiß nicht, dass wir Disney-Filme, gerade ältere Animationsfilme, oft auch vielleicht eher mäßig finden. Da ist für mich zum Beispiel so eine Geschichte, die ja natürlich auch für alle Altersgruppen geeignet ist, viel, viel besser. Und ja, also so kann ich, glaube ich, auch jetzt allen möglichen Leuten, würde ich, glaube ich, den Film auch so empfehlen. Also ein guter
Ja.
Abenteuerfilm. Und ich
Ja,
freue mich auf
das
jeden Fall,
auf
dass ich ihn
jeden
gesehen
Fall.
habe, ja.
Also für mich ist es so ein bisschen, ich konnte tatsächlich einige nostalgische Verklärungen mit dem Film irgendwie auflösen. Dafür habe ich andere Dinge gefunden, die mir viel Spaß gemacht haben und die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und genau deswegen würde ich das, was du gerade gesagt hast, mit einem Film für alle Altersgruppen sowas von unterstreichen, weil das ist genau meine Erfahrung eben mit dem Film, dass ich ihn als Kind mochte für ganz andere Dinge, wie für die ich ihn jetzt mag.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon viel wert.
Ich muss halt sagen, dass zumindest ich das Konzept von Nausicaä halt einfach viel besser finde. Also interessanter
Dieses
finde.
Postapokalyptische mit den
Genau.
verschiedenen, dieses tribalistische, dass es verschiedene Stämme bzw. Nationen oder was auch immer, wie sie
Ja,
sich nennen
Insekten,
wollen,
dann auch
gibt.
wie die
Ja.
Windleute ihre Ausrüstung und so weiter, finde ich interessanter. Hier finde ich halt Lapta halt am coolsten so, aber das Konzept, natürlich hat man das jetzt auch schon durch Medien letzten 30 Jahre mit einer geheimen Insel, die irgendwo ist und so weiter, schon oft
Ja, ich meine,
genug gesehen, aber.
gerade sowas wie SAOs 1 Grad ist ja, sieht ja aus wie Laputa, nur minus den Baum. Entsprechend, das ist halt einfach popkulturell so relevant geworden. Nicht zuletzt durch den Film, wahrscheinlich sogar hauptsächlich durch den Film, dass das wahrscheinlich damals ein beeindruckenderes Konzept war als
Ja,
heute.
aber es ist natürlich zeitlos, weil die Charaktere sich echt einfach mega gut tragen und auch die Nebencharaktere. Das Finale war aber leider dann nicht perfekt, darum muss ich dann sagen, dass jetzt nicht der großartigste Film ist, den ich gesehen habe. Aber zumindest, wie gesagt, ich bin froh drüber. Macht
Ja,
Spaß.
auf
Kann man
jeden
auf jeden Fall
Fall.
auch mal
Auf jeden
rewatchen,
Fall.
das ist sowas.
Habe ich gemacht, kann ich auch empfehlen.
Okay.
So, was sind denn noch deine zwei Geheimnisse jetzt? Jetzt
Ich
spann ich
weiß
dich
nicht,
auf die
es waren einfach nur
Folter.
Fun Facts. Ich hätte theoretisch sogar, wahrscheinlich, das Nausicaä-Cameo hätte ich sogar jetzt noch erwähnt, das wäre aber nicht der Fun Fact gewesen oder sowas.
Ach
Erstmal
so,
so,
okay.
musstest du an Ramiel denken, den fünften Engel? Weil das ist ja
Bei
so
was?
das. Hä?
Bei was?
Als mehr oder weniger jetzt dieses komische, das war doch der Kristall, der in der Mitte der Insel ist.
Ja,
Ist jetzt
ich
keine
weiß,
neue
was du meinst,
Erkenntnis
aber
für die
ich
Leute, die Anime
musste
gucken,
jetzt
den
nicht
Film gesehen
unbedingt
haben. Ich glaube,
daran
das ist
ja,
tausendfach schon
denken.
erwähnt worden. Aber ich finde es halt interessant, weil wir wissen ja, dass Anno jetzt dann bei Ghibli so ein bisschen dabei war, auch da mitgearbeitet hat. Und er hat ja dann in den 90ern Nadia die Serie gemacht, wo es ja auch um ein Mädchen geht, das ein Kristall oder eine Kristallkette oder eine Kette mit Kristall hat, die den Weg irgendwo hin, wo auch immer hin zeigt.
Ich
Und
muss
dass er
auch
sich dann
sagen,
so
die.
vielleicht zwei Konzepte genommen hat. Einmal halt das
Ja.
Design für Ramiel als Engel und dann
Ja.
natürlich hier mit, dass irgendwie ein Mädchen das mit einer Kristallkette, die in einen fremden Ort führt oder sowas. Ja.
Man muss dazu sagen, auch die Roboter hier sind schon, haben auch schon so ein bisschen eine Qualität, dieses, dass sie sich verändern und dass sie auch irgendwo wie Lebewesen sich verhalten, ist ja auch nochmal ein interessantes Detail für das, was Arno dann später so gemacht hat.
Ja.
Natürlich nicht so krass wie der aus Nausicaä, der Roboter, der sich da so halb den Berg hochzieht und sehr fleischig und so aussieht.
Aber stimmt, über die Roboter haben wir gar nicht so viel erzählt, weil das war auch so ein Konzept, war mir ein Ticken zu wenig. Weil speziell am Ende, ich habe ja gesagt, dass mir eigentlich der Kriegsteil nicht so gut gefallen hat. Das Coolste war aber schon, wie halt die Roboter oder wie das Schloss als Kampfstation für die Roboter funktioniert. Dass irgendwie so die halt so rausschießt, so als Fallschirmtruppen, sage ich mal, und so.
Ja.
Oder halt auch der Gartenroboter war zumindest für mich dann so das Highlight, weil wir von Laputa jetzt nicht so viel gesehen haben. Da war das halt wirklich so, das ist geil und der Rest ist halt dann wenig mitgemacht worden, leider.
Ja. Nee, da bin ich aber auch voll bei dir. Ja. Man hätte diese, was wir ja vorhin schon als Kunst- bzw. architektonisches, relevantes Werk besprochen haben, dass das so wenig erkundet wurde, ist auf jeden Fall eine vergeudete Chance.
Ja. Aber ich muss sagen, diese Folge, ich war sehr zufrieden mit den beiden Filmen, die ich gesehen habe.
Ja, ich muss sagen, ich habe die auch eher so zum Runterkommen geschaut. In der vorletzte Woche habe ich, glaube ich, tatsächlich beide geschaut. Und es war einfach perfekt dafür, weil ich kannte die beiden Filme prinzipiell schon. Sie waren sehr angenehm zu schauen. Sie hatten sehr viel, sehr viel going for them. Also so dieses, du hast visuell halt immer was gesehen. Und du hattest nicht so zwischendrin, oh, jetzt ist gerade schon echt träge, zwei Charaktere, die sich unterhalten und nur die Lipflaps sind animiert, hattest du halt nicht. Es war halt durchweg einfach ordentlich animiert. Sowas wie das, was du gesagt hast mit dem Teto, der das Ohr von Nausicaa so ein bisschen bewegt in der Gesprächsszene oder auch bei jetzt Schloss im Himmel, der Exposition-Dump wird gemacht in einer riesigen Höhle voller glitzernder Kristalle, während der Alte diese Steine in der Mitte teilt und erklärt, ah, wenn Sauerstoff drankommt, dann leuchten die nicht mehr so, was auch einfach fantastisch aussieht. Wo halt auch einfach visuell passiert was, während du was erklärt bekommst und dann ist es halt auch nicht langweilig, sondern du sitzt da und bist begeistert und hast was zu schauen und ja. Deswegen war es echt schön.
Okay. Gut.
Jetzt bin ich doch noch mal in ein paar Details gerutscht.
Ja, ist vollkommen okay, Lukas. Kann man immer gerne sagen, ja, wenn einem der Film sehr gut
gefällt. Wie gesagt, ich liebe diese beiden Filme. Ich liebe Studio Ghibli und ich freue mich drauf, den nächsten Sachen sehen zu können.
Ja. Und jetzt sind wir nämlich auch bei Studio Ghibli, haben wir schon gesagt. Das war jetzt der erste Film und jetzt wird alles nur noch Studio Ghibli sein. Und ihr könnt auch alles auf Netflix finden, wenn ihr die Filme auch schauen wollt, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen haben. Keine Ahnung, was in Zukunft passiert.
Bis auf die letzten Glühwürmchen, ne?
Richtig, das hat es dir gesagt. Und das habe ich auf Blu-ray sogar. Das ist ganz gut dann.
Ich glaube, hier liegt irgendwo eine DVD rum.
Ja, aber apropos, Lukas, letzte Glühwürmchen. Wollen wir schon ankündigen, was nächstes Mal kommt? Die meisten können halt auch einfach
chronologisch durchgehen. Ich habe noch gar nicht so genau geguckt, aber sag mal.
Das wird nämlich die letzten Glühwürmchen und Totoro sein, weil das war das Besondere, dass die damals zusammengestartet sind hintereinander. Müsste, glaube ich, gewesen sein.
Oh, ist sehr gut.
So als Double Feature oder so Zeugs, was so ein bisschen hart ist. Wie du es so vorstellst, so, okay, Totoro und was?
Naja, nach letzte Glühwürmchen brauchst du vielleicht auch sowas wie Totoro.
Ja, ich weiß aber gar nicht mehr. Wir müssen noch informieren, was zuerst war. Das werde ich dir noch mitteilen, Lukas.
Also es freut mich sehr, weil das sind ja, also die letzten Glühwürmchen ist ja so ein bisschen das legendäre Werk von Takahata und Totoro ist ja so ein bisschen das legendäre Werk von Miyazaki.
Bei Takahata weiß ich auch nicht, das ist schon so letzten Glühwürmchen und aber Prinzessin Mononoke war schon sagen, Kaguya Hime ist ja aber auch eigentlich, ist ja das Ding, wo er dann irgendwie, was ist das, 8 Jahre dran gearbeitet hat, wo er so lange gebraucht hat.
Ja, klar. Nee, ich meine, wirklich, das sind so die legendären, meiner Meinung nach.
Okay.
Also die wirklich dann jeder kennt. Oder bin ich da komplett falsch gewickelt oder so?
Weiß ich nicht.
Du musst mir sagen, wenn ich Quatsch erzähle.
Das ist ja so subjektiv Eindruck, dass du den halt so rausziehst.
Nee, ich meine so von der kulturellen Relevanz und von dem, wofür man die beiden kennt.
Guck mal noch mal hier so einfach Kaguya Hime und guck mal noch mal hier letzten Glühwürmchen, haben wahrscheinlich letzten Glühwürmchen mehr geguckt. Ja, dreifach so viele.
Ja, guck.
Ist schon okay. Vierfach so viel, fast so
gut. Nee, also, das ist so ein bisschen das,
du hast recht, Lukas.
Das sind so die Dinger, die eher in der Popkultur, in der großen Masse hängen geblieben sind.
Ja, und Totoro ist dann jetzt das Maskottchen. Das heißt, das sollte ja auch wichtig sein.
Genau, das ist ja auch noch mal ein Argument.
Ja. Gut. Dann freut es uns, dass ihr zugehört habt. Und ich würde
Ja,
sagen, wir verabschieden uns, ne, Lukas?
wir haben jetzt auch schon wieder echt lang über zwei Filme geredet.
Hier gibt ja
Es
auch
freut
viel darüber zu
mich, weil es
erzählen. Ist
gibt
ja nicht so bei
auch
anderen
genau
Filmen.
das. Es freut mich, dass man so viel darüber
Ja.
erzählen kann. Richtig. Entsprechend, ich würde mich auch so langsam verabschieden. Wir wollen ja auch nicht ewig brauchen. Ja. Und mich freut es natürlich auch, dass wieder Leute zugehört haben. Aber bis zum nächsten Mal. Ich war der Lukas oder der Tetz und darunter, unter der Tetz, findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, Lukeohl auf MyAnimeList und Twitter und auf Wiedersehen. Wiederhören.